Moin, moin, liebe Grüße aus Hamburg. Wir sind die beleuchteten Brüder. Neben mir auf dem Sofa sitzt Benny. Hallo, Benny.
Oh. Unser Entfeuchter arbeitet noch.
Der Luftentfeuchter.
Den hört ihr jetzt im Hintergrund. Das ist unser dritter beleuchteter Bruder heute. Aber wir schalten ihn jetzt mal aus. Er hat nämlich nichts zu sagen.
Nee, wir hatten schon Hühner im Podcast. Die hatten mehr zu sagen als dieser Luftentfeuchter. Warum haben wir einen Luftentfeuchter direkt neben uns? Wir sitzen in deinem Proberaum.
Ja.
In deinem neu aufgepimpten, geilen Proberaum.
Ist auch ganz gemütlich auf dem Sofa, finde ich, wenn ich hier so sitze.
Ja, hier ist eine schöne Lichterkette, die Decke ist halb abgehängt mit, wie heißt das?
Noppenschaum, ja.
Und wir haben sonst lauschiges Licht noch und also noch zusätzlich zur Lichterkette und es ist sehr schön. Ich habe das Gefühl, man hört den Unterschied im Ton extrem, wenn ihr euch jetzt mal die letzte, die wir bei dir zu Hause aufgenommen haben, das ist die
alles über
Handynotizen 3, das letzte Special, was wir hier aufgenommen haben, wo wir in deinem riesigen Wohnzimmer waren, wo eine 17-köpfige Familie wohnen könnte.
Ja, bequem.
da hört man so viel von dem Raum und hier hört man halt wenig, weil der Noppenschaum so viel wegschluckt.
Richtig.
Das ist nice, das funktioniert gut.
Also nicht nur der Noppenschaum, es ist auch die Steinwolle, die sich hinter dieser fetten Plastikfolie verbirgt, die ich in einen selbst ausgetüftelten Holzrahmen hineingemacht habe. Die bringt, glaube ich, tatsächlich sogar noch mehr.
Und dann haben wir noch hinter uns einen massiven, dicken, roten Vorhang.
Ja.
Also wir sind jetzt gut gedämmt, gut tongedämmt. Und du hast dir noch ein kleines, was ist das? Was gönnst du dir da gerade?
Ich habe mir einen Knorr-Pasta-Snack-Pilz-Rahmsoße gemacht, weil ich hatte noch Hunger, ich habe noch nichts zu Abendbrot gegessen.
Doch gar nichts.
Gar nichts, kein Abendbrot.
Doch gar nicht.
Und dann hatte ich eben gedacht, ich schmeiß mir noch eine Pizza rein, aber dann hätte das noch gedauert. Und dann habe ich die ganz fixe Variante genommen, wenn man mal schnell was braucht. Und dafür habe ich im Keller immer solche billigen, ein bisschen ekligen Mampfgerichte, die man einfach mit Heißwasser aufgießen kann.
Bist du ein Prepper?
Nein, ich bin überhaupt gar kein, wirklich nicht. Ich habe zwar manchmal so, dass ich sage, ich habe schon immer gerne 1 bis 2 Zahnpasta auf Vorrat da.
Mhm.
Und auch so Shampoo, Klopapier, das soll mir alles nie ausgehen. Aber ich bereite mich damit nicht auf Armageddon vor, sondern einfach nur darauf, dass ich vergesse einzukaufen und nichts mehr habe.
Lass uns mal schnell die Produkte sagen, die man immer auf Vorrat haben sollte. Klopapier ist ein gutes Beispiel.
Zahnpasta, Duschgel und Shampoo.
Deo.
Mhm.
Seife, Butter,
ja,
Milch,
auf jeden Fall Milch, Brot. Also das ist ein bisschen schwierig, weil Brot haut man so schnell weg, das kann man nicht von Vorrat reden.
Das stimmt, das ist immer sehr schnell weg.
Reis, Kartoffeln, Nudeln.
Nudeln, genau, also alles, was halt so nicht verderblich ist. Ich finde, ist auch irgendwie beruhigend, so eine kleine Auswahl, so ein kleines Potpourri an billigen Instant-Fertigsuppen zu haben.
Habe ich auch immer, aber esse ich nie.
Genau.
Ich habe richtig viele da im Regal stehen.
Genau, und das ist sowas, was man sich dann immer im Supermarkt kauft, wenn man richtig hungrig einkaufen geht. Dann steht man da vor und denkt, ach, das können wir auch mal wieder machen. Oder das ist was, wenn ich mal irgendwie nur so ein bisschen Hunger habe.
Oder wenn die mal wieder alle reduziert sind auf 79 Cent. Dann denke ich, ach, Waldpilzsuppe, Spargelsuppe, Tomatensuppe, zack, einmal die ganze Reihe mit.
Mhm. Ja, und es wird immer mehr und man isst sie viel zu selten.
Dann hat man natürlich auch immer noch ein Paket Mehl und Zucker und Salz da.
Ja.
Soßen habe ich auch. Ich habe immer ein Glas Pesto noch irgendwo und noch so ein Glas irgendwie fertige Tomatensauce, wenn ich keine Lust habe, aus Gewürzen und Tomatenpassata mir selber eine zu machen, dann ist das auch noch immer ganz gut, ja.
Wir haben immer Miracoli und immer Rahmspinat von IQ.
Spinat habe ich auch immer in der Tiefkühltruhe.
Und natürlich Tiefkühlpizza.
Ja, und das habe ich auch immer. Und dann noch so Sachen wie, keine Ahnung, Gewürze halt.
Diverse Getränke.
Getrocknete Tomaten habe ich immer.
Ja.
Ich habe auch immer ein Glas Kapern da, obwohl ich ungefähr nie Kapern esse, obwohl ich Kapern mag.
Ich weiß gar nicht, was Kapern sind.
Ja, die sind geil. Die sind super salzig und ein bisschen...
Was ist das? Zu welcher biologischen Gruppe?
Ich würde sagen, die sind mit Oliven verwandt.
Ah ja, okay.
Sind klein, es gibt die in unterschiedlichen Größen. Normalerweise sind die so ganz klein, sehen aus wie dunklere, schrumpeligere Erbsen.
Also im weitesten Sinne zur Familie der Beeren.
Ich weiß nicht, gehören Oliven auch zur Familie der Beeren?
Würde ich sagen, im weitesten Sinne, wozu sonst? Hülsenfrüchte ja wohl eher nicht.
Die sind rund,
Sie wachsen bestimmt an Sträuchern, ja, so wie sie aussehen.
Oder Bäumen.
Oder Bäumen.
Oliven wachsen an Bäumen.
Ja, Oliven wachsen an Bäumen. Stimmt, Oliven.
Beeren wachsen nicht an Bäumen.
Ja, das ist bestimmt ein Unterschied.
Was machst du?
Ich habe die Seite gefunden. Au!
Ah. Oh, du hast dir die Seite in den Fuß gerammt.
Hier liegt. Wo ist sie? Jetzt ist sie schon wieder
weg. Die verschwindet ständig. Das ist schon die Face in und aus auf unserer Existenz.
Wir haben in der.
Die ist immer in irgendeiner anderen Dimension kurz.
Eine kaputte Gitarrenseite. Ich sehe sie, glaube ich. Wie ist sie denn da hingekommen jetzt dahin?
Und ich habe schon richtig viele Stücke davon weg. Aber wir hatten, stimmt, wir hatten ja zwei. Das war die eine, die ich nicht gefunden hatte. Vielleicht ist das. Vielleicht ist die Heil. Vielleicht ist das die
hier,
ganze.
Hier hört sie
aber die,
auf.
Die ist nicht lange noch.
Nein, die ist zu kurz.
Nowhere near. Ich hatte tatsächlich eine kaputte Seite in meiner.
Genau, wir Tasche. Haben heute Musik gemacht zusammen und da ist eine Seite gerissen, eine E-Seite, eine hohe E-Seite. Die Seite, die ja eh am allermeisten reißt, weil sie auch dünnste.
Die dünnste, ja.
Und
dünn, dünn mit N.
Genau, dünn, dünn mit N. Und genau, da haben wir dann eine neue Seite aufziehen müssen und festgestellt, dass Benny offensichtlich kaputte Gitarrenseiten aufbewahrt.
Ja.
Was sonst kein Mensch auf der ganzen Welt tut.
Und ich auch nicht, eigentlich. Ich könnte mir das nicht, ich weiß nicht.
Kannst du dir nicht erklären. Wollen wir mal ganz kurz Kontext schaffen?
Ja, so Kontext. Gerne tue.
Also es ist der 16.10. Es ist gleich 21:45 am Abend.
Mhm.
Und wir haben, wie gesagt, gerade schon ein bisschen musiziert. Möglicherweise leicht angeschlagene Stimmen deswegen. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Du nicht. Du klingst ganz normal.
Ja.
Ganz wie ich dich kenne, mit Essen im Mund. So kenne ich meinen Benny. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir haben Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber wir sind uns nicht so ganz sicher, ob, nein, also eigentlich sind wir uns sicher, dass das eigentlich keine reguläre Folge wird, sprich.
Ach so, ich dachte schon.
Ach, jetzt doch?
Naja, nicht regulär im Sinne von dem Inhalt, sondern vom Turnus.
Ja. Das schon.
Ja.
Die erscheint schon jetzt heute in einer Woche.
Genau, kommenden Freitag, ja.
Genau, und am 23. Derselbe Tag, wo die Ärzte ihr neues Album veröffentlichen.
Oh, heute veröffentlichen die Ärzte ihr neues Album.
Und heute vor 20 Jahren haben die Ärzte auch das Album Runde mit den Schmendierhosen unsichtbarer.
Deswegen erwarte ich auch irgendeine Anknüpfung auf dem Album, an dieses Album.
Nee, ich glaube, das ist Zufall.
Ja, aber irgendwie müssen die das aufgreifen.
Unromantischer Zufall, der ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist. Ja, aber nur mir, weil ich ein kranker Hardcore-Fan.
Ja, das stimmt.
Oder war.
Ja.
Genau, und wir werden jetzt heute, eigentlich haben wir angekündigt, diese Folge alles über Hamburg zu nennen und alles über Hamburg zu erzählen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen uns heute weniger.
Treiben lassen.
Genau, wir wollen uns heute in einem weniger engen Korsett bewegen.
Das ist auch der Grund, warum wir den heutigen Livestream abgesagt haben, den wir unseren Fans da draußen schon versprochen hatten.
Genau.
Wir machen nämlich auch manchmal auch Livestreams und wir sind heute korsettfrei, in jeder Hinsicht.
Und Benny hat vorhin schon angekündigt, er möchte gerne eine Quatschfolge
machen. Ja, das würde ich gerne
also
tun.
Also möglicherweise heißt die Folge alles über Quatsch.
Alles, ja.
Oder was auch immer.
Einfach nur Quatsch heißt die vielleicht auch, weil es ist ja nicht alles über Quatsch,
stimmt,
es ist ja Quatsch direkt.
Es ist Quatsch direkt. Aber meinst du nicht, dass wenn man eine Sache realistisch darstellt, also wirklich so wie sie ist, dass es auch alles beinhaltet, nee, was man darüber...
Nein, weil
man
ja
natürlich nicht aus der Meta-Ebene darüber spricht.
Wir müssen jetzt über Quatsch reden, was ist Quatsch, warum bringt uns Quatsch Spaß?
Genau.
Stattdessen...
Und warum gibt es Spaß? Quatsch, der Spaß macht und welcher, der keinen Spaß macht?
Es gibt auch das Lied von uns, das heißt Quatsch macht Spaß. Der Titel heißt QMS. Quatsch macht Spaß.
Quatsch macht Spaß.
Und Spaß macht Quatsch. Damit meinte ich aber die phonetische Komponente, also das Geräusch, das Spaß macht.
Also Quatsch.
Quatsch macht Spaß und Spaß macht.
Ja, ich verstehe.
Aber ich habe es nicht so gesungen, das wäre noch
besser. Kommt gewesen. Das Wort Quatsch von dem Geräusch, was Quetschen? Irgendwas macht, wenn es auf den Boden fällt?
Quatsch. Woher kommt das Wort Quatsch überhaupt? Überhaupt. Alle Worte mit Q sind schon ein bisschen komisch. Qualle, Quark.
Man hat auch das Quäntchen. Gefühl, das Q ist noch so. Keine Ahnung, so die Deutschen haben bei der Verteilung der Buchstaben, haben sie halt so gesagt, okay, wir haben 26, wir haben jetzt schon irgendwie die 22, die wir brauchen. Jetzt haben wir noch 4 Plätze frei, nehmen wir halt das Q, dann noch das Y und das X. Keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen, aber dann haben wir es schon mal.
Ich glaube nicht, dass die Deutschen die Buchstaben erfunden haben, aber...
Nicht erfunden, aber bei der Verteilung.
Also bei der Verteilung.
Als sie verteilt wurden.
Ach so, ja, aber ja...
Ihr ihr Deutschen oder ihr deutschen Sprachen, germanische Sprachen, ihr habt 26 Buchstaben. Sucht euch welche aus.
Man hat nicht den Eindruck, dass man das Q wirklich braucht.
Man braucht es überhaupt nicht.
Man könnte auch das X. K. Das K könnte man genauso sehen. Man könnte auch nicht, man müsste nicht Qualle oder. Du kannst ja auch KW einfach machen.
Mhm.
Dann steht auch Qualle und Quatsch und Quetschen.
Mhm.
KW ist super, es ersetzt das Q vollständig. Komplett. Versuch das, was mal mit dem S. Versuch mal das S durch zwei andere Buchstaben zu ersetzen. Das
geht kaum.
Nee, geht gar nicht.
Geht gar nicht eigentlich, nee.
Auch das F kannst du nicht ersetzen.
Ja doch, mit dem F oder V.
Ja, aber was sagst du bei Voliere? Aber da kannst du das V durch das W ersetzen. Das V ist überflüssig.
Es ist kein deutsches Wort, Voliere.
Ja, siehst du,
es
ist französisch.
Ja. Wir können doch jetzt gerade nur mit deutschen
Wörtern. Also du brauchst das Q nicht und du brauchst das V nicht.
Das X brauchst du auch nicht. Du brauchst das X nur für lateinische Begriffe.
Ja, du kannst es auch mit KS ersetzen. Genau wie du mit KU kannst. Du Xaver kannst du mit KS machen. Du bist
die ganze Zeit auf der phonetischen...
Ja, aber wofür brauchst du sonst Buchstaben außer der Phonetik? Buchstabensuppe.
Zum Schreiben.
Also du hast halt deinen Buchstaben mehr, aber das ist doch nicht schlimm.
Nein, ist nicht schlimm. Man kann auch die Worte einfach anders nennen. Man muss jetzt...
Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Sagst du nicht Qualle, sondern Wuff.
Zum Beispiel.
W-U-V. Oder vielleicht besser W-U-F, weil wir das V ja auch abschaffen wollen.
Ja, wir verschlankern die deutsche Sprache.
Mich hat eine Feuerwuff angepiekst.
Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns das mal irgendwie...
Wir brauchen jetzt seid ihr wieder gefragt, Zuschauerbeteiligung, Zuhörerbeteiligung. Wir brauchen für jedes Wort, in dem ein Q vorkommt, ein neues Wort. Erwarte eine vollständige Liste bis zum 31. Dezember dieses Jahres.
Und das werden wir dann in unserem großen Jahresrückblick, den wir dann veröffentlichen.
Oh, da freue ich mich schon
drauf. Die letzte Folge des Jahres wird ein Jahresrückblick.
Das haben wir letztes Jahr nicht gemacht.
Nein,
aber dieses Jahr ist alles mit Corona verseucht.
Ja, wir versuchen, wir machen.
Wir suchen die Corona-freisten Jahresrückblick aller Zeiten.
Genau, das wird unser Ziel. Ja. Das wird richtig schwer, weil auch alle Sachen, die nicht direkt mit Corona zu tun haben, die von Bedeutung sind, häufig Corona zumindest berühren. Im Subtext mit Corona zu tun haben oder von Corona.
Kannst du über die Präsidentschaftswahl reden oder ohne über Corona zu reden?
Geht nicht.
Kannst du schon, aber.
Ja, aber dann fehlt ein großer Teil. Ja.
No Corona, no fun.
Ja, da überlegen wir uns nochmal was.
Das ist aber schon mal eine Ankündigung, die sitzt.
Ich habe vorhin kurz überlegt, weil du sagtest, keine ernsthafte Alles-Überfolge, sondern ohne Korsett. Dass wir einfach das jetzt als Special zum 50. Folgenjubiläum aufnehmen. Aber das hätte ich vielleicht vorher mit dir besprechen
sollen. Können wir auch jetzt noch umsteuern, aber das ist lang hin, 50.
Ja, habe ich nämlich auch gedacht.
Das ist zu lang hin. Da sind wir nicht mehr so aktuell.
Wer weiß, was bis dahin. Vielleicht sind wir bis dahin zu dritt.
Oder tot.
Oder einer ist ausgestiegen.
Ja.
Ich.
Dann mache ich einen Podcast alleine, der heißt die beleuchtete Brühe. Oh Gott, das würde ich nicht machen. Ein Podcast, bei dem ich alleine, also ich könnte das bringen, so eine Stunde durchlabern.
Ja, ich glaube, der Einschlafen-Podcast macht das. Das ist, glaube ich, nur ein Typ, der einfach irgendwas, ich weiß nicht, ob der was vorliest oder, nee, ich glaube, ich habe den nie gehört, aber ich glaube, der redet einfach über irgendein Thema, was ihn so dazu beschäftigt, hält einen langen Monolog in schöner, sonorer Stimme, sodass man dazu gut einschlafen kann.
Ich bräuchte eine andere Stimme dafür.
Nein, du hast auch eine schöne Stimme.
Aber keine Einschlafstimme und nicht so eine gute Monologstimme.
Ja, aber wenn du dich darauf einstellst und vielleicht dann ein bisschen tiefer sprichst und ein bisschen entspannter...
Ja. Ja, aber ich glaube, gerade wenn ich einen Monolog halten würde, dann hätte ich so ein Assoziativgewitter und dann würde ich so...
Aber das kommt doch vielleicht ein bisschen auf die Thematik an. Ich würde vielleicht das rappen. Ein Podcast, wo du alleine rappst.
Eine Stunde lang.
Eine Stunde lang über ein bestimmtes Thema.
Wenn du es muss ich nicht reimen, aber es hat so einen Flow dann.
Ja.
Einen sprachlichen Flow.
Also ich sag mal, wenn du ein Talent wie Dendemann hättest, dann wäre das garantiert ein Ding.
Ja.
Damit könnte man was machen.
Ja. Aber wir brauchen ja gar keine anderen Podcast-Formate. Wir haben ja eins, das super ist.
Das denke ich auch.
Zwei Typen reden über Sachen.
Weißt du, dass wir das wirklich mal an... Das ist wirklich wahnsinnig besonders. Kennst du diese ganzen Online-Twitter-Gags von wegen, wie du bist weiß, männlich und hast noch keinen Podcast? Hast du das schon mal gelesen? Nee,
aber ich kenne halt immer dieses, könnt ihr mir mal empfehlen. Das hat doch irgendwann mal jemand getwittert. Getweetet, muss man sagen, oder getweetet.
Getweetet.
Getweetet. Ja, wir sind halt zwei Typen, die einen Podcast haben. Na und greift uns an dafür mit Lanzen und Gewehren. Bajonetten. Bajonett fand ich immer ein richtig heftig gemeines Ding.
Ja, aber ich habe immer gedacht, wann kommt man dann in einem Gewehrkampf so dicht an jemanden ran?
Das passiert, glaube ich, wenn du genug Masse hast. Also wenn einfach genug Leute, du schießt die erste Reihe weg, die zweite Reihe weg und irgendwann so rennen sie.
Also,
genau. Und dann musst du die umdrehen. Und dreht man die um? Nee, das ist vorne dran.
Ist vorne dran.
Du kannst einfach rammen.
Einfach das Messer in den Körper.
Und dann kannst du auch noch schießen. Dann schießt du durch das Opfer, durch in die zweite Reihe.
Ja, so war vielleicht der Plan.
Glaubst du, das hat schon mal jemand richtig geschafft, dass er so einen Multikill hatte, ne?
Ein Multikill. Ja, bestimmt, das denke ich schon. Du meinst, du? Dass man durch den ersten durchschießt und den
zweiten... Ja, nee, den ersten erspießt.
Und also dann genau auf die Art und Weise,
ja, wie du sie gerade... Spießen und schießen. Ja, und da habe ich zwei Tote, so ein Doppeltod.
Ja, Erster Weltkrieg an der Sen.
Geil.
Was war das?
Das war mein Laptop.
Warum macht er das?
Ich habe, glaube ich, zwei Tasten gleichzeitig gedrückt.
Oh ja.
Das mag er nicht.
Okay, ich würde gerne dieses brutale, aggressive Thema verlassen. Hast du?
Ich weiß nicht, wir könnten auch noch weiter über tödliche Waffen sprechen, aber
nee, müssen
wir
nicht. Nee.
Degen.
Was ich nicht verstanden habe, also Thema Folter jetzt.
Ja.
Diese berühmte, also oder ominöse chinesische Wasserfolter, mhm, von der man schon so oft gehört hat, wo ein Mensch festgeschnallt ist und ein Tropfen, ja, immer wieder auf dieselbe Stelle am Kopf, ja, tropft und man kann sich nicht bewegen. Und ist das so schlimm?
Ja, ich glaube ja.
Warum?
Ja, definitiv. Also ich kenne das, dass wenn man irgendwie, jetzt nicht mit Tropfen, aber ich kenne das, dass wenn über lange Zeit ein scheinbar leichter Druck oder eine Sache auf einen ausgeübt wird an dieselbe Stelle, dass es irgendwann fürchterlich und unaushaltbar wird. Zum einen kenne ich es, es ist jetzt nicht mit Tropfen, sondern mit Dauerdruck.
Ja.
Als meine Kinder beide ganz frisch geschlüpft waren, da wiegen die ja nichts. Ja. Dann nimmt man die dann einfach so arglos auf die Brust zum Einschlafen und denkt sich nichts dabei, weil die wiegen halt, das ist halt einfach wie Styroporplatte oder so.
Schöner und, Vergleich. Und
nach einer Stunde hast du das Gefühl, dein Sternum wird zerpresst von diesem Druck an die Stelle. Und da muss man immer ein bisschen justieren und an eine andere Stelle das legen. Und das kann ich auch. Ich glaube, wenn ich dich jetzt einfach die ganze Zeit hier so, eine Stunde lang, dann das wäre irgendwann, würdest du schreien.
Aber wer hat sich das ausgedacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht jemand, der ein Kind gerade hatte.
Und mit dem auf der Brust eingeschlafen, ja, ist. Wenn das jetzt ein Tropfen Wasser wäre und auf meinem Kopf, dann würde ich alles erzählen. Ja.
Dann hat er auch so alles erzählt. Seinem Kind nachts.
Ja.
Und dadurch ist er drauf gekommen. Die ganze Staatsgeheimnisse.
Ich sag dir alles, was du wissen willst, aber geh runter.
Ich glaube, das ist richtig, richtig schlimm. Aber vielleicht ist es auch nur eine Legende.
Wahrscheinlich.
Vielleicht hat das nicht wirklich stattgefunden.
Kann auch sein. Das ist,
ich habe das spannend mal mit Waterboarding im Podcast verwechselt, glaube ich.
Ja, stimmt. Warum haben wir jetzt schon das zweite Mal über Foltern gesprochen?
Du wolltest das brutale Thema wechseln. Das, ja, heißt,
das ist, diese Folge ist alles über Foltern. Was ist deine Lieblingsfoltermethode?
Es gibt doch diese geile, meine liebste Foltergeschichte ist die von Vlad dem Fehler.
Geil auch, dass du eine liebste Foltergeschichte hast.
Jetzt hier immer auf Partys.
Vlad, habt ihr gerade was über Foltern gesagt? Ich habe eine geile Geschichte.
Da kann ich reinspringen. Vlad der Fehler ist die historische Figur, auf die, weißt du, was hier die ganze Zeit scheppert, das Schlagzeug. Bah!
Hörst, ja, du das? Ich höre das.
Das haben wir uns als unseren Soundraum ausgesucht. Raum, in dem fettes Schlagzeug steht.
Ja, egal.
Also,
hört man nicht.
Der heftige Ausschlag von meinem Bar. Vlad der Fehler ist die historische Figur, auf die Dracula-Legende zurückgeht.
Ja.
Ein Lordregent in Transsilvanien oder so. Wahrscheinlich in Transsilvanien, schätze ich mal.
Ja.
Naheliegend.
Ja.
Und der hieß Vlad der Fehler, Pfähler, nicht Fehler,
weil seine Eltern vergessen haben.
Die wollten ihn nicht
verhüten. Ja.
Der Fehler. Deswegen wurde er auch so grimmig, weil er nicht geliebt wurde. Vlad der Pfähler.
Und er hat sich umbenannt, er wollte aus seinem schlechten Image ein gutes machen.
Genau.
Fake it till you make it.
Ich bin einfach ein Pfähler, das ist beliebt bei den Leuten. Da kriege ich die Ladies. So, und Vlad der Pfähler hat jetzt verbreiten lassen, also Vlad der Pfähler hatte den Ruf, dass er überall im Land dicke Holzpfähle aufstellt und Leute, die ihm nicht passen, einfach da draufsetzt, sodass sie ganz langsam abrutschen und der Pfahl durch den After sie Zentimeter für Zentimeter zerstückelt. Das ist ein langsamer, ganz, ganz schrecklich schmerzhafter Tod, weil dir alles aufreißt.
Ja, und ja, du musst es nicht ausführen. Ich glaube, jeder kann es sich vorstellen. Aber was waren das für Leute, die ihm nicht gepasst haben? Was heißt das?
Gauner, Diebe.
Also er hat versucht, damit Exempel zu statuieren.
Das war der Song von Chip und Chap.
Ja, stimmt.
Gauner
sind auf Ganoven. Oder Flatterfeder ist schon auf ihre
Spur. Er stellt Pfahl an Pfahl.
Ist der Pfahl auch schwer, der Weg auch weit, der steht so nicht bereit. Oh Gott,
ja. Und die sind da halt verendet. Aber der Clou an der Story ist, er hat das wohl gar nicht gemacht. Zumindest nicht in dem Ausmaß oder vielleicht auch gar nicht, sondern er hat das einfach nur propagandamäßig verbreiten lassen.
Ah.
Damals konntest du ja noch nicht irgendwie deine Drohne rumschicken und vorbeigucken oder mal kurz googeln, sodass die Leute eine Heidenangst vor ihm hatten. Und sich Legenden erzählt haben, die dann zur Dracula-Story wurden. Aber eigentlich saß er nur gemütlich in seinem Turm, hatte ein schönes Leben. Und die Leute haben ihm alles freiwillig Geld bezahlt, weil sie Angst vor dem Gefehl
hatten. Das war sein Job, weil er hatte quasi Schutzgeld genommen, oder was?
Er war wahrscheinlich da einfach der Regent und hat wahrscheinlich das sozusagen als Schutz gegen seine Konkurrenten-Regenten von Nachbarregentenorten.
Mit dem legen wir es besser nicht an.
Der fehlt uns auch. Der
fehlt uns kaputt. Okay, aber das lässt sich doch relativ schnell nachweisen.
Ich meine,
das ist doch etwas, was sichtbar
ist. Wenn du das so streust, kennst du Desperados mit Antonio Bandera Steve Buscemi?
Ja.
Diese geile Szene am Anfang, wo Steve Buscemi in die Bar kommt.
Weiß ich nicht mehr.
Und er erzählt von diesem Typen, den er getroffen hat.
Mhm.
Und er an alle Leute, und dann kommt er an die Tür und alle Leute rennen sofort raus, weil sie nur aufgrund dieser Story, die Steve Buscemi unfassbar geil erzählt, so eine Panik vor ihm haben. Und dann kommt raus, dass die beiden der Homies sind.
Meinst du, so funktioniert es auch mit QAnon?
Was machen die?
Also die behaupten,
ach so,
dass die Elite und die größten Schauspieler Hollywoods gerne Kinderblut trinken.
Du meinst, es sind in Wahrheit, ist QAnon von der Elite Hollywoods gesteuert, damit die Leute Angst haben,
ja,
genau, dass sie getrunken werden,
genau,
von Tom Hanks. Tom Hanks sitzt irgendwo und feigst sich ein.
Ja, jetzt denken die wirklich, dass ich Kinder austrinke. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber
was hat er davon? Er ist doch kein Lordregent.
Nö, aber er hat alles. Solche Menschen brauchen neue Hobbys.
Er macht Spaß. Ja, das könnte sein.
Ja,
das ist ein einziger großer Gag von gelangweilten Hollywood-Stars.
Ja, kann auch sein.
Wir haben so viel Geld, wir haben uns alles hier schon gekauft.
Wo kommt sonst diese irre Idee her? Und warum ist es so spezifisch? Das verstehe ich, das finde ich sowieso so verwunderlich bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, dass die häufig so extrem spezifisch sind, dass wir regiert werden von Reptilien. Warum sind es nicht Amphibien oder Außerirdische oder Affen oder was? Warum sind es Reptilien ausgerechnet? Wer hat sich das ausgedacht? Irgendwann gab es den Moment, wo sich jemand diese Story überlegt hat.
Reptilien, Alter.
Weitererzählt.
Wirst du möglichst plausibel sein. Wahrscheinlich waren Reptilien plausibler als Amphibien.
Wahrscheinlich musste er es 100 Mal weitererzählen, bis er eine Person hatte, die nicht sagte, ey, du bist doch völlig behämmert. Und dann haben schon zwei, das war so exponentielles Wachstum.
Vielleicht haben die Fokusgruppentests gemacht. Wir haben geguckt, was glauben die Leute eher, Amphibien oder Reptilien?
Und ja, das kann sein.
Und Reptilien war irgendwie plausibler.
Aber man dachte,
die Dinos ausgestorben, keine Ahnung, sind viel an Land, aber irgendwie könnte sein.
Reptiloiden. Sind ja wahrscheinlich nicht mehr Reptilien, sind nur reptilienähnliche Wesen. Aber dann hätte man sich auch alles überlegt.
Das ist so, das glauben die. Und was ist das Interesse der Reptiloiden?
Uns zu beherrschen.
Also sie zeigen sich nicht.
Zum Beispiel, doch, Angela Merkel ist so eine.
Die ist wie ein Edgar-Kostüm bei Men in Black.
Ja, genau so. Das ist kein Witz. Da hat mal einer von denen bei Domian angerufen und hat versucht, ihn zu überzeugen. Und Domian hat halt einfach nur gesagt, sag mal, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Ist das wirklich dein Ernst? Ist das wirklich das, was du glaubst? Und er war ganz ruhig und ganz ehrlich und meinte, ja, also ich, und so, woher weißt du das? Ja, also es gibt da so Hinweise und da gibt es auch Videos bei YouTube, die man sich angucken kann. Das ist wirklich völlig Banane. Die sind so verrückt, die Leute. Und das ist, also ist jetzt sicherlich nicht der erfolgreichste Kult der Welt, aber trotzdem erstaunlich erfolgreich. Das mit QAnon ist ja auch erstaunlich erfolgreich. Aber
was ist der Reptiloiden-Kult? Hat er auch einen Namen?
Na, das ist, wahrscheinlich denkt Xavier Naidoo das auch. Ich glaube, die haben alle immer so ein bisschen was von jedem.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so massentauglich ist.
Google das, du wirst erstaunt sein. Nicht jetzt, aber wenn du diese Folge hörst, dann kannst du da mal nachgucken. Das ist wirklich erstaunlich. Es gibt ja auch eine relativ große Community von Flat Earthern, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das ist aus welchen Gründen auch immer eine Konspiration der Regierung.
Und das wird alles mit den Flugplänen, wird das erklärt irgendwie.
Ja, und gerade das, da habe ich neulich ein Video gesehen, das ist ein Bild gesehen im Internet, das war so witzig. Der Angriff auf Pearl Harbor according to the Flat Earth Theory. Und man sieht halt eine flach aufgebreitete Weltkarte und ganz links die USA und relativ weit rechts, also im Osten, Japan. Und laut den Flat Earthern sind die halt südlich von Japan um die komplette Welt, also wirklich exakt entgegengesetzt, wie sie eigentlich fliegen müssten, geflogen, um da Pearl Harbor anzugreifen, statt halt einfach einmal rum um die Kugel. Also es ergibt alles einfach überhaupt keinen Sinn und so viele Menschen glauben das trotzdem. Was ist da los? Was stimmt da nicht? Müssen wir was tun? Kann man da was dran ändern? Ist das ein gesellschaftliches Problem oder glaubst du, es ist eine Strafe von Gott? Das sind die Möglichkeiten, aus denen du aussehen
kannst. Die Reptiloiden stecken dahinter. Das ist meine Verschwörungstheorie, dass die Reptiloiden die Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt haben und die auch promoten die ganze Zeit.
Aber über sich selbst?
Ja, auch einer davon. Das macht es glaubwürdiger.
Die wollen doch im Geheimen operieren.
Dann denkt nämlich niemand, dass es die wirklich gibt.
Ah, weil man nur die Wahnsinnigen anspricht und der Großteil der Welt ist halt Gott sei Dank nicht wahnsinnig.
Also wenn ich Reptiloid wäre, würde ich auf jeden Fall eine Reptiloiden-Theorie streuen.
Das ist genial.
Siehst du, das ist der Beweis dafür, dass es Reptiloiden gibt.
Ja.
Denn anders ist es ja nicht zu erklären, wie wir gerade festgestellt haben.
Wie bei den Simpsons, wo Homer ins Weltall geschossen wird und da die Ameisenfarm versehentlich kaputt macht, die sie als Testtiere mit ins Weltall genommen haben und dann ist es eine Live-Übertragung mit Kent Brockman und die Ameisen fliegen halt im schwerelosen Raum durch das Shuttle durch und direkt an der Kamera vorbei und man sieht nur eine riesige Ameise direkt aus und dann bricht das Bild ab und in der nächsten Sequenz gibt es ein Schild neben Kent Brockman, Hail the Ants. Weil die denken, es gibt riesige Mörderameisen im Weltall.
Es gibt ja so Beschäftigung damit, warum es zu Verschwörungstheorien kommt, warum Leute das anfangen zu glauben, warum sie es glauben wollen, warum sie dann immer tiefer reinkommen und warum dann auch jede Negierung, also warum Gegenbeweise sogar für die Beweise sind und so weiter. Und das lässt sich psychologisch alles erklären. Ich finde dann immer irgendwie, Sachen verlieren so ein bisschen das Interessante, wenn man einfach irgendeinen Artikel lesen kann, wo das dann steht. Weißt du? Jetzt könnte man sagen, warum kommt das? Wie kommt das? Warum sind die Leute so? Und wenn ja, kannst du halt nachgucken. Gibt eine Erklärung für. Langweilig.
Ja, das ist langweilig. Aber ich glaube auch nicht, dass es einen Artikel gibt, der das perfekt, also der...
Jetzt nicht mehr den Reptiloiden vielleicht, aber schon so ein bisschen grob das Einordnen.
Wie es prinzipiell funktioniert. Ja. Also
das und glaub ich. Glaube, du hast halt zu jeder Zeit einfach einen Haufen Irrer. Und ich weiß gar nicht, ob man dazu Irre sagen darf. Ich habe gerade gelernt, man darf auch nicht von Covidioten sprechen, weil das ableistisch ist, also sozusagen...
Nur ableistisch.
Ja, ableistisch ist, genau.
Ja. Weil man damit Idioten
diffamiert. Ja, Leute, die wenig intelligent sind. Oh, nur weil jemand wenig intelligent ist, weiß es noch nicht, dass er nicht... Hat jemand ernsthaft unter einen Tweet von irgendjemandem geschrieben und derjenige hat sich dann bei ihm entschuldigt und hat gesagt, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, aber du hast bestimmt...
Das Wort Idiot ist einfach immer schon als Beschimpfung und Beleidigung benutzt
worden. Ja, und zwar für Leute, die dumm sind.
Aber nicht nur, auch Leute, die
diskriminieren gegen Leute, die dumm sind.
Na, das ist ja
ein Bullshit. Die Frage ist, wo du die Grenze ziehst. Wer darf diskriminiert werden und wer nicht?
Es wird niemand durch Idiot diskriminiert.
Ich bin deiner Meinung,
werden ja Idiot
aber genannt. Wenn du jetzt einen sehr unfrohen Menschen gegenüber hast, der verbissen darüber argumentiert, würde er dir einfach einen Vergleich ziehen zwischen Sexismus, Rassismus und Ableismus und sagen, es ist einfach exakt dasselbe Muster, hör auf damit. Aber vielleicht sind die Idioten auch einfach zu doof, sich beleidigt zu fühlen. So, nimm das.
Es ist okay, sie spüren keinen Schmerz.
Okay, wir changieren sehr zwischen Political Correctness und Incorrectness.
Nee, wir waren bisher nicht...
Ich wollte eigentlich nur sagen, diese Irren oder diese krassen Verschwörungsleute, die an Ameisenkönige und Reptiloiden glauben, die gibt es sozusagen immer gleich, aber zurzeit hast du halt einfach durch die akute Situation mehr Leute, die so ein bisschen in die Richtung rutschen, die wahrscheinlich an Reptiloiden glauben, aber schon vielleicht denken, dass das eine Regierungsverschwörung sein könnte.
Ja, aber wieso gibt es da einen Trend hin?
Weil sowas wie die ganzen Corona-Beschränkungen halt jeden persönlich krass betreffen.
Du, man merkt richtig doll, dass du nicht in der Gruppe von Attila Hildmann bist bei Telegram, weil du diese App nicht hast. Weil wenn du dir das angucken würdest, was er da jeden... Der hat pro Tag 100, 120 Posts. Das ist nicht übertrieben. Manchmal bestimmt auch mehr.
Wie macht er die? Hat er einen Stab?
Ich weiß nicht, wie er das macht. Also entweder ist er einfach permanent am Handy oder hat jemand, der das für ihn managt. Das kann ich mir sogar vorstellen. Aber das ist wirklich, das ist nur Wahnsinn. Das ist nur reiner, das ist einfach nur ein Mann, der seinen Verstand verloren hat.
Ich habe ja mal so ein Scientology-Video geguckt.
Ja.
Das wurde irgendwie, kam per Post.
Ach, eins, was einen quasi reinlurken soll.
Nee, ich glaube, das war für jemanden, der schon so ein bisschen Interesse hatte.
Mhm.
Aber weiß ich nicht, oder schon ein bisschen drin war, aber vielleicht auch war es auch ein Reinlurk-Video. Und es war so ein bisschen, dass man dieses Video gesehen hat und dachte, scheiße, wenn ich das jetzt gucke, bin ich vielleicht hinterher gebrainwashed.
So wie bei so The Ring.
Ja, so, ich hatte wirklich so ein bisschen...
Tagen sind sie tot.
Nicht, dass, weil ich hatte auch gedacht, weil so wie, was man über Scientology gehört hat, da war ich noch viel jünger, da war ich, weiß nicht, 17 oder so. Und wirklich, wenn du in dieses Gebäude gehst und dich erstmal diesen Leuten, dass sie dich brechen, dass sie einfach so eloquent sind und so gut sind, dass sie dich irgendwie kriegen und dich vergiften, als wenn sie Heroin wären oder so.
Mhm.
Und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Respekt vor. Und dann habe ich dieses Video angemacht und es war einfach so, wie du das gerade beschrieben hast. Es war auch so kryptisch und man konnte es nicht verfolgen und so merkwürdig und voller Vokabeln, die man nicht verstanden hat. Und so offensichtlicher Blödsinn, dass ich nicht verstehen konnte, dass das irgendein Erfolg hat.
Ich habe richtig Bock, eine Folge alles über Scientology zu machen und da ein bisschen was vorher zu recherchieren und zusammenzustellen.
Wir könnten vielleicht mal so eine investigative Recherche machen und hier da an der Innenstadt,
ja,
in das Haus gehen und sagen, hallo, ja, Corona macht uns fertig, wir sagen, wir...
Vielleicht ist das eine Audience für uns. Wir sagen einfach, wir tun so, als würden wir da Mitglied, oder wir werden, ach, was heißt wir tun? Wir werden Mitglied bei Scientology, behalten aber den Podcast und machen dann, wir kriegen wir viele neue Freunde und so und die hören dann alle den Podcast und dann wird er erfolgreich. Und der Scientologen, aber, ich glaub, aber erfolgreich.
Ich weiß nicht, ob die Scientologen unsere Themen so interessant finden. Vielleicht machen wir es eher andersrum und machen einen investigativen Podcast Inside Scientology und die ganzen anderen Leute hören sich das an.
Ja, aber die muss man ja nicht weghalten
davon. Ich fürchte nur, dass es bei Scientology so ist, dass die das so gewohnt sind, dass irgendwelche Journalisten und Leute sich da einschleusen wollen, dass sie erstmal ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen und ziemlich gut darin sind, Leute rauszufiltern wie uns.
Das kann sein. Ich weiß
nicht, ob wir uns so gut verstellen können.
Nee, ich kann das nicht.
Ich traue mir das ein bisschen zu.
Wollen wir es mal versuchen? Klären wir nächstes Jahr irgendwann mal zusammen Urlaub. Dann laufen wir einfach mal zu Scientology und sagen, hallo, wir sind interessiert. Erzählt uns mal was über euch.
Ja.
Wo ist Tom Cruise?
Wir hören immer so viel Schlechtes über Scientology, aber Tom Cruise ist ja auch da und wir fanden ja auch Top Gun ganz gut. Und das kann ja so schlecht nicht sein.
Ich habe gerade gelernt, Brad Pitt war ja mal mit Juliette Lewis zusammen. Kennst du Juliette Lewis?
Nee.
Aus From Dusk Till Dawn zum Beispiel. Mhm. Oder auch als Sängerin, Juliette and the Licks.
Mhm, das kenne ich. Nee, das kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht kenne ich das. The Licks sagt mir irgendwas.
Vom
das ist vielleicht Rolling Stones.
MTV Unplugged Album von Manu Diao singt sie auch mit. Na, egal. Jedenfalls. Eine Ikone der 90er, hat öfter in Tarantino-Filmen so mitgespielt. Und die ist auch bei Scientology und war Anfang der 90er mit Brad Pitt liiert. Ja. Und es ist gerade herausgekommen, dass sie ihn damals zu mehreren Treffen mitgenommen hat, um ihn reinzulurken. Und da hat nämlich ein Typ ausgepackt und, glaube ich, ein Buch geschrieben, der früher so Ausbilder da war. Und der hat unter anderem mit Brad Pitt in einem Raum gesessen und hat Brad Pitt für eine lange Zeit einfach nur aufs Übelste beleidigt. Das ist wohl ein Teil des, keine Ahnung, Aufnahmerituals oder der Feststellung deiner charakterlichen Eigenschaften, keine Ahnung. Jedenfalls endet es damit, dass Brad Pitt mega pissig wurde und einfach rausgegangen ist. Aber bis dahin hat er ihn einfach schon mehrere Minuten lang am Stück ohne Unterbrechung, ohne Grund aufs Übelste beleidigt. Und zu gucken, wie er darauf reagiert, das war wohl so ein Ding bei denen.
Vielleicht gucken Sie darauf, wen kann ich brechen und wer ist zu stabil.
Wie kommt man auf sowas?
Ja, das ist,
auch das hat sich ja einmal jemand ausgedacht.
Das stimmt. Aber das muss irgendwie so ein bisschen Erfahrung sein. Sie gemerkt haben, die Leute, die zu uns kommen, sind so krasse Opfer. haben wenig Selbstbewusstsein.
Wir brechen sie jetzt komplett, damit wir sie auch wieder aufbauen.
Ja, und ja, wir gucken, ob da Widerstand ist. Und wenn da Widerstand ist, dann investieren wir da gar nicht rein. War nicht auch die Schauspielerin von King of Queens?
Ja, Lea Remini. Die ist ja auch seit mehreren Jahren auf einer krassen Vendetta.
Gegen Scientology.
Gegen Scientology. Hat auch, glaube ich, letztes Jahr ein Buch veröffentlicht. Ist jetzt sehr untergegangen im Corona-Wahn.
Tja, alles geht unter. Außer in unserem Jahresrückblick 2020. Freut euch darauf.
Wir werden auf jeden Fall über die Krefelder erzählen. Und vielleicht ein bisschen über Andi Scheuer.
Ich glaube, es geht einfach 30 Minuten über die Krefelder Affen, dann kommt noch ein bisschen Andi Scheuer, warum ist der eigentlich immer noch da, und dann ist es vorbei. Ich bin so frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021. Es kann nur besser werden.
Es kann nur besser werden. Oh Gott, diesen Satz wird man also 100 Mal noch hören, in Bezug auf nächstes Jahr.
Ja. Shit. Oh Gott, Silvester muss man sich einfach vergraben.
Ja.
Jetzt würde ich gerne eine kurze Zäsur machen und fragen, ob wir jetzt als nächstes noch ein Bier trinken oder.
Nee, ich wollte den kleinen Rest hier noch austrinken und dann wollte ich einfach mal den Sekt öffnen.
Das finde ich gut. Dann machen wir das live.
Ja, na sicher.
Also, es ist nicht wirklich live, aber es ist
wir machen ohne es nicht, Bruch. Nicht in der Aufnahme. China-Pause oder so. Nee,
China-Pause. Aber wir haben hier ein Klo direkt nebenan. Das ist auch ein geiles Feature meines Kellers. Da braucht man eigentlich nicht viel.
Man
braucht die oberen Stockwerke nicht.
Doch, da ist euer Schlafzimmer.
Ihr könnt auch hier schlafen. Aber dann würden vielleicht nachts die heftigen Winkelspinnen über die Gesichter krabbeln.
Winkelspinnen?
Ja.
Was sind
es? Das sind diese ganz schlimm, diese Hausspinnen. Es gibt ja diese kleinen mit den dünnen Beinen, die überall immer sind.
Weberknechte.
Ja, die sind ja harmlos. Und dann gibt es
noch. Nur mal Langbein.
Dann gibt es noch die. Oder Herr Spaghettibein heißt es bei Pepperwoods.
Ah ja.
Dann gibt es noch die so Netzspinnen und häufig im Fenster hängen. Diese typischen Herbstspinnen. Die sind auch harmlos.
Ja.
Und dann gibt es die Winkelspinnen. Das sind die schwarzen, dicken, die in Ecken kriechen.
Und
die
keine Netze sind machen. Welche hier?
Ja, der ganze Keller ist voll von denen.
Aber bist du bescheuert, mir das zu erzählen? Jetzt so einfach on the go?
Die sieht man nicht. Die sieht man nur ganz selten. Die sind immer nur in der krassen Dunkelheit, in Ecken. Und wenn Licht ist, kommen die auch nie raus.
Okay.
Und die sind auch nicht an der Decke, die sind auf dem Boden.
Unten auf dem Boden.
Und zwar immer in Ecken hinter. Hier ist keine drin, schätze ich mal, weil ich diesen Raum vor weniger als 24 Stunden komplett leer hatte und alles gesaugt habe. Und die verstecken sich hinter Schränken, unter Regalen, in den kleinsten Ecken. Und man sieht sie einfach nicht. Aber manchmal passiert es, dass man irgendwie eine Tasche hochhebt und dann.
Aber die kommen nicht in den ersten Stock, oder?
Da haben wir, seit wir hier wohnen, einmal eine gehabt.
Okay, das beruhigt mich.
Und zwar ganz am Anfang. Das ist wahrscheinlich irgendwie, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Und ich habe es einmal gehabt, auch dass ich hier runtergekommen bin und da war eine mitten im Flur, weil es schon irgendwie spät abends war. Die gehen nämlich nachts auf Jagd, wenn es dunkel ist.
Was jagen die?
Insekten. Das sind auch Kannibalen, die essen auch andere Spinnen.
Die
haben ihr Revier irgendwie und die verteidigen das. Keine Netze, sondern die rennen los und brumm, wie so in diesen Videospielen.
Gut, hör auf.
Und die sind, finde ich, tatsächlich inzwischen, ich mag ja schon, habe kein Problem, die finde ich auch ein bisschen eklig, aber ich kann die auch so mit einem Glas fangen und dann was drunter legen und raustragen. Ich mag die auch nicht töten.
Ja.
Ich habe neulich mal eine weggesaugt, weil die in so einer Kiste war, wo irgendwie. Aber komischerweise hat sich die Zahl der Spinnen, die ich hier sehe, ich würde sagen, im ersten Jahr waren es vielleicht 10. Da waren die auch in der Badewanne dann immer, da kommen sie nicht wieder raus. Im zweiten Jahr 0 und im dritten Jahr vielleicht 2. Also irgendwie ist vielleicht, weil wir hier häufiger sind, weil wir es sauberer halten, ich weiß es nicht. Ja, die sind nicht so schön. Das sind Winkelspinnen. Das sind die, die früher bei uns zu Hause immer Helmut Kohl oder der Großvater von Helmut Kohl hießen.
Warum?
Weil die groß und dick waren.
Und was war der Unterschied zwischen Helmut Kohl und dem Großvater? Der
Vater von Helmut Kohl war noch fetter.
Ah, ist das ein Fakt, ein historischer Fakt?
Nein. Aber das ist immer die Logik von so Kindergesachen, dass irgendwie je größer, älter die Generation, desto größer werden die Dinger. Ja. Meine Spinnenphobie habe ich echt ganz gut im Griff bekommen, muss ich sagen.
Ich auch, meine, aber diese Beschreibung fand ich hässlich.
Ja, hässlich?
Ja, sehr hässlich.
Prost.
Prost.
Na gut.
Ist das Champagner?
Nee, Rosé-Sekt.
Warum?
Weil es geht.
Okay, ja, wir trinken jetzt Rosé-Sekt. Das heißt,
der schmeckt aber lecker.
Wenn euch die Folge bis hierher gefallen hat,
ist sie nur noch besser.
Dann kann sie nur noch besser werden.
So wie der 2021. Wenn euch 2020 gefallen hat. Nee, Das ist es.
Hä? Nee, verstehe ich nicht.
Naja, weil wir doch eben gerade gesagt haben,
ja, dass
wir häufig diesen Satz hören.
Ja.
Und dann habe ich das versucht zu transportieren, auch wenn euch 2020 gefallen hat. Kunden, die 2020 kauften, mochten auch.
2021.
Ja. Vielleicht wird 2021 auch noch viel schlimmer.
Wahrscheinlich.
Massenarbeitslosigkeit.
Ja, wahrscheinlich.
Kindersterblichkeit schnellt in die Höhe plötzlich.
Aus warum Kälte. Musst du immer über tote Kinder sprechen?
Wann habe ich denn schon mal über tote Kinder
über
gesprochen?
Den, ich will es nicht das dritte Mal sagen, das, was du mal gehört hast von Kindermord mit Säuglingen. Und
ah, das habe ich im Podcast schon mal erzählt.
Zweimal schon. Und das hat mich beim, ich habe ernsthaft, ich habe es tatsächlich einfach vergessen, aber ich wollte beim ersten Mal eine Triggerwarnung vorher noch einsprechen. Ich habe es vergessen.
Aber jetzt, dass du das wieder erwähnt hast, ich habe hier einfach nur von Kindersterblichkeit
gegen. Du hast aber angezweifelt, dass du schon mal irgendwas über Kinder
hast. Ja, das kam mir komisch vor, aber das hat mich einfach auch geshaken.
Ja.
Da hätte ich eine Triggerwarnung gebraucht, bevor ich diesen Artikel gelesen habe. Habe ich auch nicht bekommen. Und wer es nicht bekommen hat, habt ihr auch nicht verdient.
Wow. Also wenn das jetzt die Einstellung von jedem wäre.
Das wäre schlimm.
Das wäre schlimm.
Dann würde die Welt nie zu einem besseren Ort werden, sondern immer nur zu einem gleich guten oder schlechteren.
Ja. Wahrscheinlich tendenziell eher schlechter.
Glaubst du, wir sind die erste Generation seit drei Generationen, deren Kindern es schlechter geht als uns?
Also unseren Kindern geht es schlechter, als es uns ging.
Ja.
Weshalb?
Uns geht es besser. Wirtschaftliche Lage, Klimakatastrophe.
Merkt man ja so viel in unserem Breitengraden noch nicht von.
Da könnte ja kommen. Also
ja, jetzt könnte kommen. Ja, weiß ich nicht, wie das in 10, 20 Jahren ist.
Keiner weiß es. Zukunftsforscher. Es gibt Zukunftsforscher.
Ja, dummer Beruf.
Die kommen mir immer so ein bisschen vor wie Promi-Experten.
So noch besser Royal-Experten.
Genau.
Die sich nur mit dem britischen Königshaus gut auskennen.
Ich glaube, bei Zukunftsforschern ist schon ein bisschen mehr dran. Wobei bei den Royal-Experten ist auch viel dran.
Die aber schon nur von reden. Es gibt doch, also was heißt Zukunftsforscher? Es gibt natürlich viele wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit Auswirkungen von irgendwas beschäftigen. Die sind ja aber ja nicht automatisch Zukunftsforscher. Also so Klimaexperten zum Beispiel.
Ja, ich glaube, Zukunftsforscher gucken sozusagen global.
Ja, aber mit welchem Benefit? Die benutzen ja wahrscheinlich alle Daten, die die anderen wissenschaftlichen Disziplinen ermittelt haben. Und dann machen die das zu einem Gesamtbild, aber das bringt ja nichts.
Ich weiß nicht, vielleicht.
Wenn sich irgendwas ändert, dann ja schon wegen der Grunddaten.
Vielleicht gucken die auch so in die Geschichte, wie ist menschliche Entwicklung, wie entwickeln sich Gesellschaften und vergleichen das und sehen wiederkehrende Muster. Keine Ahnung. Aber es kommt mir auch ein bisschen wie Charlatanie vor.
Ja. Ja.
Zukunftsforscher.
Wahrscheinlich ist es sowas wie. Ich war mal beim Arbeitsamt. Ich war mehrfach beim Arbeitsamt, aber es hat ja relativ lange gedauert bei mir zwischen Schulende und Beginn der Ausbildung. Und da war ich mehrfach beim Arbeitsamt, um mich beraten zu lassen. Und als ich zum ersten Mal beim Beratungsgespräch im Arbeitsamt war, in Eimsbüttel nach Paternosterfahrt.
Oh, das ist toll.
Das war toll. Das war auch das einzig Tolle.
Hast du oben rumgefahren?
Nee, habe ich mich nicht getraut.
Ich habe das mal gemacht.
Ich hatte Angst, dass man dann auf den Kopf landet.
Ja, wie beim Skilift dachte ich, dass man vielleicht so irgendwie in solche Ketten oder Dongle kommt. Aber
und geköpft.
Ja, genau. Oder so Seekreissägen.
Oder dass du plötzlich Opfer chinesischer Wasserfolter wirst.
Ja.
Oh Gott, dann plötzlich tropft es von oben aus dem Paternoster. Und der hat mich so gefragt, ja, Herr Lange, was haben Sie denn so für Hobbys oder Interessen oder was könnten Sie sich denn so vorstellen? Und dann habe ich gesagt, naja, was ich so prinzipiell interessant fände, wäre so Journalismus. Und er kommt, ja, man, jeder ist Journalist. Jeder kann was schreiben, das irgendwo hinschicken. Das ist kein Beruf. Ich dachte, okay, wow.
Das ist ja starke Meinung.
Starke Meinung und völlig unangemessen für seinen Job. Also er hätte mich doch einfach irgendwie ermutigen können.
Ja.
Versuchen Sie irgendwas, versuchen Sie ein Volontariat und dann gucken Sie mal oder was. Nix dergleichen. Aber Journalist ist ja jeder. Der war auch so geil. Ich habe mir da auch so andere Fragen zurechtgelegt und er hat gesagt, ja, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner für. Oder er meint, ah ja, warten Sie kurz. Und dann hat er es gegoogelt. Dann habe ich auch gedacht, das hätte ich mir auch alles zu Hause.
Ja, deswegen, du würdest gerne Berater im Arbeitsamt werden.
Ja, offenbar braucht man dafür nie viele Qualifikationen. Und ich mache das bestimmt besser.
Zukunftsforscher hättest du vielleicht werden sollen.
Ja, hätte ich das damals schon gewusst, dass man einfach für Zukunftsforscher sein kann. Ja. Er hätte wahrscheinlich genau dasselbe gesagt.
Ich glaube, es gibt auch sowas wie Gegenwartsforscher, die sich sozusagen mit der aber Vergangenheitsforscher heißen, glaube ich, einfach nur Forscher.
Vergangenheitsforscher heißen wahrscheinlich Historiker.
Ja, das stimmt. Aber kommt drauf an. Historiker bezieht sich ja irgendwie so auf. Ich weiß nicht. Nee, eigentlich ist es alles. Ich habe gerade mit einem Historiker gesprochen, der hat gesagt, er hat eine Schrift zu Nachbarschaftsgeschichte geschrieben.
Du kennst einen Historiker?
Ja, mehrere.
Du kennst mehrere Historiker?
Ich kenne viele Menschen.
Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die viele Historiker kennen. Ich glaube, das ist eine relativ besondere Eigenschaft. Ich glaube, Historiker ist jetzt nicht
Usus. Ja, ich kenne sozusagen aus meinem Studium Leute, die das studiert haben. Du kennst auch einen, nämlich eigentlich jemanden, der mit mir zusammen Abitur gemacht hat. Und das dann studiert hat und inzwischen da auch arbeitet in irgendeinem Archiv und in irgendwelchen Kellern und alte Bücher wälzt und dann Artikel schreibt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich habe gerade mit dem Nachbarn gesprochen, der Professor war für Geschichte und 1500 Bücher hat. Unter anderem hat er Bücher, die sind 30 Jahre nach Gutenbergs, nicht Dissertation, sondern Bibel. Also nach dem Buchdruck, also wirklich ganz nah, und er hat im Prinzip eine lückenlose Sammlung von kurz nach dem ersten Buchdruck bis heute. Ich weiß nicht, heute wahrscheinlich nicht, er hat wahrscheinlich keine aktuellen Sachen, er ist ja Historiker.
Kein Dan Brown.
Und das finde ich beeindruckend. Ich habe gesagt, geil, da kannst du doch super verschachern an irgendeine Bibliothek. Da sagt er, nee, das wollen die alle nicht haben. Denn wenn er denen das verkauft, haben die da so viel Arbeit mit, weil sie das alles archivieren müssen und digitalisieren müssen und sonst was, dass das keiner nimmt. Obwohl das Schätze in Milliardenhöhe sind. Wahrscheinlich nicht. Aber krass wertvolle Bücher. Ja, der ist also Vergangenheitsforscher, namens Historiker. Du hast recht, das ist ein Historiker.
Ich habe mich neulich gefragt, ich glaube, man kann das ja offen erzählen, du hast ja studiert Germanistik und Philosophie im Nebenfach, korrekt?
Ja, das ist richtig.
Ich habe mich gefragt, was wolltest du werden? Was war so dein... Als du angefangen hast, damit, da macht man sich ja Gedanken, was am Ende bei rauskommt und was man damit anfängt. Was war da dein Gedankengang?
Ich habe explizit kein Berufsziel gehabt. Also das war auch sogar der Gedanke dahinter. Ich hatte und habe bis heute keinen Berufswunsch. Und dann ein Studium aussuchen ist gar nicht so leicht.
Wäre Podcast da kein Berufswunsch?
Ja, aber da gab es kein Studium für.
Nee, aber jetzt, weil du sagst, du hast heute immer noch keinen.
Ja, ich würde schon gern einfach ein Star sein, das fände ich gut. Ich glaube wirklich, dass ich mir das gut bekommen würde und dass ich das auch gut ausfüllen würde.
Ja, ich glaube auch, dass es. Aber ich glaube, es wird auch ein viel Nerviges
dazu. Ja, aber das stimmt, aber ich glaube, ich würde mir dafür das Nervige, hätte ich vielleicht auch einfach so Manager und Angestellte. Ich glaube, ich wäre gut mit meiner Community.
Das glaube ich
auch. Ich glaube, ich sehr aktiv. Und ja, ich würde.
Aber vielleicht, wenn man wirklich erfolgreich ist, kommen ja auch echt richtig viele Idioten dazu. Meinst du?
Ja, aber mit denen kann man auch umgehen. Weißt du noch, wie wir den Nazi-Mob weggewischt haben?
Ja, das stimmt. Wir haben den Nazi-Mob weggewischt.
Ich habe damals gedacht, ich habe keinen Berufswunsch. Ich möchte gerne studieren, weil ich glaube, dass mich das insgesamt weiterbringt, weil ich gerne das ganze Uni-Leben erleben möchte. Und das machte irgendwie Sinn für mich.
Weil du nach Interesse und Talent gegangen bist.
Ja, also ich konnte mir schon gut vorstellen, so ein Studium durchzuziehen. Und dann habe ich mir einfach alle Studiengänge, ich wollte in Hamburg bleiben, habe ich mir alle Studiengänge angeguckt, die es in Hamburg gibt, und habe durchgestrichen. Alles, was ich scheiße fand, habe ich durchgestrichen. Mhm. Das habe ich so lange gemacht, bis nur noch zwei überblieben. Und ich hätte mir die nicht ausgesucht, aber das war das, was ich mir am ehesten vorstellen konnte, was nicht wie eine Qual wirkte, was interessant wirkte. Und ich habe gedacht, wenn ich etwas mache, woran ich Interesse habe, dann bin ich gut da drin. Und wenn ich gut in etwas bin, ergibt sich irgendwas.
Und erinnerst du dich noch, was du so mit als letztes durchgestrichen hast oder als allerletztes?
Oh, da waren viele Sachen noch dabei. Es waren tatsächlich auch naturwissenschaftliche Sachen dabei. So Bio und Chemie oder so. Anglistik habe ich lange überlegt. Politik glaube ich auch. Weiß ich nicht mehr. Und die Geisteswissenschaftler, das ist halt das Geile, sind nicht so krass festgelegt auf, aber werden trotzdem gebraucht. Also du hast halt, das habe ich auch gemerkt, die ganzen Leute haben sich so geändert im Studium, wie sie denken und wie sie über Sachen reden. Mhm. Die Naturwissenschaftler haben wirklich ganz krass problemorientiert gesagt, haben, da ist ein Problem, das ist die Lösung. Mhm. Auch wenn du mit ihnen über irgendwas gesprochen hast. Und bei meiner Peer Group mit den Geisteswissenschaftlern war halt stand ganz im Vordergrund, dass man gesagt hat, man kann dieses Problem von ganz vielen Blickwinkeln, und es gibt halt keine Eindeutigkeiten. Dieses Aushalten, das war irgendwie so ein zentrales Ding. Das Aushalten von Ambivalenzen.
Ambiguitätstoleranz.
Tolles Wort.
Ja.
Ja.
So heißt das.
Genau. Und die ist, glaube ich, sehr hoch bei Geisteswissenschaftlern. Und bei ganz vielen anderen kommen die damit nicht klar. Spannend, viele Leute kommen mit Widersprüchen nicht klar. Ja. Und damit das vielleicht man eine Sache...
Eine eindeutige, die, das sind die Verschwörungstheoretiker.
Die und die Naturwissenschaftler.
Die eine einfache Erklärung brauchen für komplizierte Sachverhalte. Ja. Ah ja, okay. Und
ich hab ja mit dann in diesem Studium mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun gehabt, weil man ja auch einfach viel Zeit hat und mit allen möglichen Leuten rumhängt und von Studentenparty zu Studentenparty torkelt und kluge philosophische Sachen von sich her lässt und glaubt, man sei erwachsen.
Und 10-mal am Abend gefragt wird, und, was studierst du?
Ja, und da haben sich viele tolle Gespräche ergeben und hat sich das sehr toll herauskristallisiert. Und meine Ambiguitätstoleranz hat sich sehr bewährt. Und die bringt mir auch jetzt im Job viel.
Hattest du die schon oder hast du die dadurch gelernt?
Ich glaube, sie wurde deutlich verstärkt. Mhm. Also und was man wirklich auch viel gelernt hat, ist so ein Umgang mit Sprache und Texten, dass man merkt, wenn man was liest, hast du nicht nur so eine Textwüste und alle Worte sind gleichberechtigt, sondern du erkennst, hier ist das Argument, hier ist eine Nebelkerze, hier ist ein Beweis, hier ist ein Widerspruch zu dem, was vorher stand. Also, dass du so Texte zerfallen in Operatoren und man auch ganz schnell gucken kann, wo ist gerade eine Inkohärenz oder wo hat sich gerade jemand widersprochen oder wo ist der entscheidende Kern eines Argumentes und so.
Und sowas nimmt man mit in seinen Alltag. Das kann ich mir gut vorstellen.
Deswegen fand ich das richtig geil. Das hat sich sehr bestätigt für mich. Es hätte jetzt nicht Germanistik sein müssen, aber es war okay.
Aber fühlt sich an wie die richtige Wahl.
Ja. Ja, ich glaube schon. Aber ich bin dann auch irgendwann geflohen, weil ich... Irgendwann wird es auch einfach zu viel. Es ist sehr eine Nabelschau und einen mit sich selber beschäftigen.
Nabelschau?
Ja, das ist, wenn man sich immer nur auf den Nabel schaut und nicht um die Welt um sich herum.
Das heißt Nabelschau?
Ja, glaube ich. Deswegen mache ich heute einen Podcast, damit ich mich nicht mehr so viel mit mir selber beschäftigen muss. Ich alter Narzisst.
Naja, das hat jetzt ja aber auch nochmal einen anderen Drive. Das ist ja nicht dieses, wer bin ich eigentlich und wie stehe ich in der Welt, denken, sondern nochmal so ein bisschen reflektieren, wie ist es denn?
Ja.
Was, wo ich mir jetzt gerade selber der Unterschied nicht ganz klar ist. Aber vielleicht ist es der leicht esoterische Ansatz, der uns nicht betrifft.
Ja, das stimmt. Also es hat schon dem ganzen Studium und der ganzen Uni-Welt fehlt ein bisschen die Leichtigkeit. Es ist alles ein bisschen verbissen und ein bisschen nimmt sich alles ein bisschen zu wichtig.
Ja, kann ich nicht bestätigen. Also ich studiere ja nun seit letztem Jahr berufsbegleitend, was sicherlich nicht nicht vergleichbar ist mit dem Vollzeitstudentenleben mit 20.
Nee.
Das ist mir völlig bewusst. Aber ich weiß, dass unter meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen viele Leute sind, die das super ernst nehmen. Und wenn ich mir so angucke, ich glaube, die Klischees sind dieselben wie mit 20. Ich meine, die Leute, mit denen ich das zusammen mache, sind teilweise auch nochmal eine Ecke älter als ich. Und gerade die sind häufig diejenigen, die haben dann so ihr Buch und die haben überall schon irgendwelche Post-its drin und schreiben immer alles mit. Und ich sitze einfach nur so da und höre mir das an, höre die Hälfte der Zeit nicht zu, in der Online-Uni sowieso nicht und überlege einfach nur bei jedem einzelnen Modul, was ist die Prüfungsleistung? Muss ich jetzt einfach nur zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben über ein Thema, was ich mir aussuchen kann?
Ja.
Dann packe ich mal den Laptop weit weg und spiele mal 6 Stunden FIFA.
So habe ich meine Frau kennengelernt.
In der Online-Uni. Wie?
Indem wir uns beide eine Vorlesung oder ein Seminar ausgesucht haben, in dem man keine Klausur und keine Hausarbeit schreiben muss.
Ja, sinnvoll.
Ja.
Sinnvoll. Sowas gibt es in meiner berufsbegleitenden Uni leider nicht. Aber das ist okay. Aber man muss halt, also ich bin halt mein Leben lang schon auf dem Trichter, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Ja, das bin ich auch auf jeden Fall voll drauf.
Und das macht auch viel Lockerheit, weil man dann einfach vieles nicht so verbissen und so ernst nimmt.
Aber eigentlich ist das, wie ich es wahrgenommen habe, diejenigen, die älter sind und zum Studium nochmal kommen als Berufsbegleitung oder nach einer Ausbildung oder was auch immer, oder nachdem sie schon berufstätig waren, dass die eigentlich viel, viel zielgerichteter einfach, die gehen einfach hin und nehmen das halt als Fortbildung und machen den ganzen Budenzauber drumherum nicht und alle anderen sind da und sagen, oh, ich entdecke mich selbst und die Welt und irgendwann muss ich vielleicht auch nochmal mein Seminar torkeln. Aber erst nachdem ich 12 Stunden ausgeschlafen habe. Und was sind das eigentlich für Pilze hier? So habe ich die älteren Studierenden erlebt. Als zielsicher, als
Aber mit Älter meinst du wahrscheinlich auch welche, die jetzt in meinem Alter waren, ja, ne?
Genau. Ja, genau. Nicht die Anfang 20
Jahre. Bin ich nicht. Aber das
ist... Du bist jung geblieben.
Ich zahle ein Schweinegeld für die Scheiße. Die wollen mich auch sicherlich als
ja.
Kunden behalten. Deswegen wird das schon alles...
Ich glaube, du hättest gehen. So dieses... Du hättest dieses richtige Studentenleben schon auch mitgenommen. Also das hätte dir
gut getan. Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob es dir gut getan hätte. Es hätte dir gut gefallen.
Es hätte mir auf jeden Fall gut gefallen.
Ich bin mir ganz sicher. Ich habe das ja leider teilweise nur mitgenommen, weil ich mich ja mit anderen Sachen noch beschäftige. Aber ist egal. Das müssen wir nicht vertiefen. Ich weiß gar nicht. Ich überlege eben gerade so ein bisschen nach dem Titel für diese Folge.
Alles über Quatsch.
Alles raus. Aus dem Keller.
Aber das klingt ja fast wieder wie ein neues Special-Format.
Mhm. Das müssen wir auch nicht jetzt überlegen. Mhm. Haben wir noch viel Zeit zu.
Und vor allem kannst du dich da einfach zurücklehnen, weil das am Ende mein Job ist. Es sei denn, du hast einen super guten Vorschlag, nee. Dem ich dankbar wäre.
Ja.
Ich habe nicht für jede Folge Werbung gemacht. Ich komme nicht klar mit diesem Wochenrhythmus, mit diesen ganzen Special-Folgen.
Wollen wir das jetzt mal sein lassen,
findest du? Wir lassen das jetzt mal sein. Da muss jetzt auch noch mal ein bisschen was kommen, also ein bisschen was nachwachsen. Danke. Wir machen jetzt mal Pause. Oh Gott.
Also Ankündigung für nächste Woche, keine Beleuchtung.
Keine, wieder. Genau, danke schön.
Die nächste Folge wird wieder eine reguläre in 2 Wochen.
Mein Sektglas ist leer.
Meins auch.
Fast.
Wir sind ähnlich weit gekommen.
Wollen wir gleich mal eine China-Pause machen, einfach nur um mal durchzuschnaufen? Und ich habe das Gefühl, ich muss nicht pinkeln, aber ich habe das Gefühl, ich sollte mal.
Ja, genau das habe ich auch. Und zwar schon, ich habe schon, bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich überlegt, ob ich pinkeln gehe.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, naja, es zwickt nur so ein bisschen. Und wenn ich jetzt gehe, dann muss ich auf jeden Fall während des Podcasts richtig doll. Und wenn ich jetzt nicht gehe, und das ist ein Phänomen, das kann ich mir nicht erklären, das beobachte ich, seit ich 16 bin.
Ich kann es dir erklären. Ich habe es dir auch bestimmt schon mal erklärt. Stimmt. Und ich bin erschüttert, dass du das nicht mehr weißt. Das ist Quatsch. Es ist einfach, doch, es ist Quatsch. Und ich kann dir auch
genau. Es ist so krass empirisch belegt.
Nein, es ist überhaupt nicht. Doch, es ist aber die falsche Ausgangssituation, die du im Kopf hast. Du bist wie ein Verschwörungstheoretiker. Du hast eine Theorie und machst es so, dass es dazu passt, dass es das erklärt, was du wissen möchtest.
Nee, ich mach das ja nicht.
Doch.
Meine Blase spielt verrückt. Wenn ich vor der halben Stunde aufs Klo gegangen wäre, hätte ich jetzt richtig den Druck.
Mm-mm. Du hättest, wenn du eben oder vor einer halben Stunde aufs Klo gegangen wärst, hättest du in der Zwischenzeit die exakt selbe Menge Urin produziert. Weil es überhaupt keinen Grund dafür gibt, dass der Körper darauf reagiert, ob du gerade auf Toilette warst oder nicht. Was passiert, wenn man Alkohol trinkt, ist, dass das Hormon ADH gehemmt wird.
Ja.
ADH ist das ausgeschrieben antidiuretische Hormon. Antidiuretisch. Diurese ist Diurese ist die Urinausscheidung.
Ist das verwandt mit der Diarrhoe?
Auch das ist eine Form der Ausscheidung, also, von daher ist es ein bisschen verwandt.
So aber sprachlich kommt, verwandt? Da müsste man Germanisten fragen.
Nein, es ist nicht verwandt. Dia ist ja durch.
Ja.
Und Diu ist irgendwas anderes. Diurese. Und das antidiuretische Hormon, das ADH, wird im Hypothalamus produziert.
Ja.
Und das sorgt dafür, dass in deinen Nieren... In den Nieren wird immer ganz, 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 ganz viel Wasser aus dem Blut rausgefiltert. Aber dann, bevor es ausgeschieden wird, wird 99% davon wieder rückresorbiert, damit man nicht dehydriert.
Aha!
Also es gibt den sogenannten Primärhahn, das sind ungefähr 150 Liter am Tag. Und davon werden 90 bis 99% wieder rückresorbiert.
150 und das, Liter produziere ich?
Ja, Primärhahn. Ja. Und davon wird aber 99% wieder rückresorbiert, sodass am Ende ungefähr 1,5 Liter übrig bleiben.
Ja.
Das ist dann der Primärhahn, das ist der, den du ausscheidest. Und das ADH, das antidiuretische, also was gegen eine erhöhte Urinausscheidung wirkt, das Hormon wird gehemmt durch Alkohol.
Ich resorbiere weniger.
Du resorbierst weniger, das heißt, es wird mehr Primärhahn in Sekundärhahn umgewandelt, weil es nicht resorbiert werden kann. Da kommt
das heißt, ich stoße eigentlich mehr aus, als ich brauche, deswegen ist es auch gesund, dann mehr zu trinken, weil man das kompensieren muss.
Ja, und da kommt auch primär der Kater am nächsten Tag her, weil du einerseits dehydrierst, du scheidest viel mehr Flüssigkeit aus, als du zu dir nimmst.
Ja.
Das ist schlecht für alle Körperzellen, das ist das eine. Und das andere ist, dass du dadurch ganz viele Elektrolyte ausschwemmst, die eigentlich auch mit rückresorbiert werden würden.
Ah, deswegen soll man noch heftig Salz essen.
So ist es, ganz genau so ist es. Ganz, ganz salzig, Rollmops und was man da immer alles hört, das ist das.
Du hast gerade Rollmops ausgesprochen, wie Räubusch-Tee. Oder hast du irgendwie so eine Mischung gemacht? Räubusch-Mops. Räumups. Schön. Okay.
Genau. Und das
bedeutet wiederum... Aber warum muss ich denn jetzt immer mehr pinkeln, wenn ich das erste Mal pinkeln gehe?
Weil das natürlich verzögert wirkt. Das heißt, du...
Ach so, Moment mal. Das heißt, es ist gar nicht so, dass das erste Pinkeln der Dammbruch ist.
Genau.
Sondern ich muss einfach nicht pinkeln, weil es normal ist. Und dann wirkt es und dann muss ich...
Genau. Aber es macht keinen Unterschied.
Aber in der Insgesamtmenge... Weißt du, warum man das denkt?
Ja.
Weil man nach dem ersten Mal, wenn es halt anfängt zu wirken,
ja,
der Druck so viel doller wird.
Ja, genau so ist
es. Weil dann nicht mehr resorbiert wird.
Genau so ist es.
Interessant, ich das mal früher schon gewusst.
Ich war so überzeugt davon. Ich habe es erklärt, aber vielleicht nicht so
ausführlich. Aber ich hatte auch das Gefühl, wenn ich mich anstrenge und nicht auf Klo gehe, kann ich es länger hinauszögern beim ersten Mal.
Aber das würde ja bedeuten, dass du in der immer genau gleichen Konstitution und die trinkst und die gleiche Menge trinkst. Um das miteinander vergleichen
zu können. Vielleicht war das so. Vielleicht war ich so eine Maschine.
Ja.
Ich war ein Roboter.
Aber warst du nicht eigentlich auch der Typ, der früher nur zweimal am Tag pinkeln gegangen ist?
Ja.
Ist es immer noch so?
Ich habe den Eindruck, ich pinkel inzwischen häufiger.
Ich habe auch den Eindruck.
Dass ich häufiger pinkel?
Ja. Den Eindruck habe ich
auch. Also früher musste ich echt selten pinkeln.
Das war wirklich erstaunlich. Ich habe ohne Witz lange, bevor ich mich irgendwie in diese Richtung beruflich orientiert habe, habe ich schon gegoogelt, ob das irgendwelche Symptome für Nierenschäden oder so sein könnte. Dass du so wenig pinkeln musst. Also
ja, das war immer musst. So, wir saßen irgendwo zusammen und in der Zeit, in der du viermal auf Klo gegangen bist, bin ich maximal einmal auf Klo gegangen.
Wenn man keinen Alkohol getrunken hat.
Ja.
Bei Alkohol bist du auch immer gleich relativ schnell auf der selben Level wie alle anderen normalen Menschen.
Ja.
Aber sonst war das...
Vielleicht habe ich einfach richtig heftiges
ADH, ja.
In einem Normalzustand.
Ja, aber das ist halt auch nicht gut, ne? Weil dann du zu viel Flüssigkeit an Bord behältst. Also so,
das ist gut, meine Zellen quälen über vor Vitalität.
Ja, aber dann würde sich das auch zum Beispiel in deinem Gewebe ablagern, in den Füßen und du würdest Ödeme bekommen.
Ja, das wäre nicht so gut.
Nee, das wäre nicht so gut. Und das,
die normale Einstellung des Körpers ist schon ganz gut und wir torpedieren dieses tolle System unnötigerweise mit Alkohol.
Ja, wir torpedieren dieses tolle System jeden Tag mit so viel Scheiße. Aber das ganz gezielt, ja.
Also ich habe ja insgesamt, jetzt heute geht es mir wieder prima, weil wir Sekt getrunken haben und das alles schön ist. Und auch beim Musikmachen Alkohol zu trinken ist ganz klasse. Aber insgesamt... verstehe ich nicht mehr so richtig, warum man Alkohol trinkt. Ich habe da so wenig Benefit von in den Situationen, in denen ich Alkohol trinke, dass ich das Gefühl habe, man kann ganz drauf verzichten. Ich erinnere mich noch so dran, wie das früher mal war und was das für einen Spaß auch gemacht hat. Aber dieser Automatismus des Trinkens ist mir inzwischen ein bisschen suspekt. Also wenn wir so gemütlich zusammensitzen und man so ein bisschen langsam angedüdelt ist und die Synapsen anders arbeiten und das hilfreich ist, dann okay. Aber sonst entferne ich mich sehr stark vom Alkohol. Prost.
Ja, Prost. Frisch, während du das erzählt hast, neue Sektgläser eingesteckt.
Oh, der schmeckt aber auch lecker, finde ich. Richtig gute Knallsoße.
Das wäre ein super geiler Werbeslogan für einen Sekt. Frischenell. Richtig geile Knallsoße.
Und nach der China-Pause erzählst du mir mal, wer Mickey Beisenherz ist.
Oh, das kann ich machen, ja.
Gut.
Wie auch immer du jetzt von der Knallsoße.
Weißt du, dir noch sagen, wie ich drauf gekommen bin?
Ja, bitte.
Der ist mir so begegnet auf Twitter und ich konnte ihn nicht so richtig einordnen. Und ich hatte den Eindruck, dass er so eine leichte Heinz Strunk hat.
Oh.
Und dass er so ein, und auch in seinem Umfeld so einen Humor hat, so einen brachialen Hau-drauf-Humor, der derzeit im, ich sag mal, linken / intellektuellen / alternativen Bereich nicht mehr so Konjunktur hat.
Okay, krass.
So ein bisschen dieses brachiale Hau-drauf-Humor, ein bisschen prollige, ein bisschen alberne, quatschige. Es ist alles so ernst und seriös. Und einfach mal Leute, die es geil finden, weiß nicht, Dr. Hau drauf, Mann zu sein. Die sind nicht mehr so da. Das ist mehr so ein 90er, 80er Jahre Ding, das ausstirbt. Aber Micky Beisenherz und Heinz Strunk halten die Fahne hoch. Das ist mein Eindruck von einer sehr kurzen Recherche. Und nach der China-Pause wird Tim mir erzählen, wie weit ich damit von der Realität entfernt liege.
ich weiß erstaunlich viel über Micky Beisenherz. Von daher freue
ich mich. Ich weiß immer, wen ich fragen muss, wenn ich Fragen habe. Dich. Jedes Mal.
Bis gleich.
Bis gleich.
Ich freue mich schon. Wir sind zurück, wir haben uns nochmal Knallsoße in die Gläser getan und haben doch unsere Blasen entleert, deswegen sind wir jetzt doch entspannter. Ich habe mal wieder gemerkt, es ist so oft so, wenn man dann auf der Toilette sitzt, dann merkt man erst, wie doll man musste. Kennst du das?
Ja, das kenne ich.
So währenddessen, wenn du irgendwo rumsitzt vor allem, wenn du dich nicht bewegst, dann merkt man das nicht so
richtig. Spaß ist so groß.
Genau, man ist gut abgelenkt von seiner Umgebung und dann sitzt man auf der Toilette und denkt sich, boah, ist das viel. Das hört ja gar nicht mehr auf.
Eineinhalb Liter pro Tag.
Das harder Strahl, ja, aber die machst du ja nicht auf einmal leer.
Nee, das stimmt. Ein Portionchen.
Ein Portionchen.
Aber manchmal denke ich auch, das ist auch so ein Ding, wo du sagst, ich hätte so selten gepinkelt. Ich habe das Gefühl, ich pinkel überdurchschnittlich viel. Vielleicht habe ich einfach eine große Blase.
Gemessen woran? Also was ist deine
ich hab
dein das Richtwert?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also ja, woran machst du das fest? Unverhältnismäßig, was heißt das?
Ja, weiß ich nicht. Frag mich doch nicht.
Also, ich kann dir sagen, ich bin mal mit verschiedenen Freunden auf ein ganz kleines Mini-Festival in Hessen gefahren. Rock im Hoch hieß das. Und da waren wir auf der Autobahn von Köln aus sind wir losgefahren und mussten irgendwie so Richtung Kassel. Und dann auf der Autobahn merkte ich irgendwann, weil wir schon im Auto angefangen haben, Bier zu trinken, außer der Fahrer natürlich, dass ich jetzt echt mal so langsam pinkeln muss. Und dann hat man ja immer so diese Schilder, nächste Raststätte oder nächste Tankstelle in, keine Ahnung, 33 Kilometer.
Und dann geht die Panik dann schon los.
Genau, und dann fing es an, sich zu stauen.
Aber es gibt ja auch die noch neben den Raststätten diese Parkplätze, diese Parkbuchten.
Ja, aber es fing halt an, sich zu stauen. Und dann habe ich so ein Schild gesehen und merkte, oh, ein bisschen muss ich schon. Dann habe ich gesagt, also ja, ich weiß, es dauert noch ein bisschen, aber beim nächsten bitte raus. Und dann dauerte es und dauerte es und dauerte es. Und dann habe ich irgendwann den Satz gesagt, ich will dich nicht stressen, aber mach schneller. Weil es wirklich, wirklich schon ziemlich, ziemlich doll war, der Druck. Und dann kam der erlösende Moment, wo wir auf die Raststätte raufgefahren sind. Und ich bin mit einem anderen, der auch Bier getrunken hat, gleichzeitig ans Pinkelbecken gegangen. Und dann haben wir gleichzeitig angefangen. Dann war er fertig, ich hatte immer noch vollen Druck. Dann kam der Zweite, der auch Bier getrunken hat, hat sich neben mich gestellt, hat gepinkelt. War er fertig, ich hatte immer noch Druck. Und dann kam ein fremder, dritter Mann, der sich daneben gestellt hat. Und ich habe ihn noch so leicht, slightly überpinkelt. Also ich habe einfach drei Leute, ich habe drei volle Blasen
in einer Hand. Das ist auf jeden Fall eine gute Antwort auf, was ist dein Maßstab für unverhältnismäßig.
Ja.
Das war unverhältnismäßig viel.
Das war unverhältnismäßig, ja, also
eindeutig. Ich glaube, ich mache es sozusagen wahrscheinlich fest an meiner eigenen normalen Menge, die man so hat, wenn man normal auf Klo geht. Und manchmal hat man da einfach dann, und es dauert einfach super lang. Und man kriegt ja auch mit, wie lange andere so auf Klo sind und wie lange andere im Pissoir stehen und so
weiter. Das ist schade, wenn ich noch da arbeiten würde, wo ich vorher gearbeitet habe, dann könntest du mich mal besuchen kommen, hättest du mich mal besuchen kommen können und dann hättest du einen Uroflow machen können. Eine sogenannte Harnstrahlmessung, wo man einen Trichter reinpinkelt. Oh. Und dann kriegst du hinterher so einen kleinen Ausdruck, wo dann draufsteht, wie viel Milliliter insgesamt das waren.
Wie viel Bar.
Genau, wie viel Druck in Milliliter pro Sekunde angegeben. Ja. Und dann hast du auch noch so einen Graphen, der so ausschlägt, also im Zusammenhang mit dem Druck, den du aufbaust. Ja. Also das geht normalerweise bei nicht kranken Prostata-Menschen geht das steil hoch, bleibt dann eine ganze Weile und dann wird es wieder so ein Tal, so ein langsames.
Ja.
Und das hätte man mal genau ermitteln können bei dir.
Kann das sein in unserem Alter, dass der Druck schon nachlässt?
Sollte eigentlich noch nicht.
Im Vergleich zu vor 10 Jahren, 20 Jahren?
Sollte eigentlich noch nicht.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, vielleicht habe ich da heftige Harnsteine.
Sollte eigentlich noch Minimum 10 Jahre dauern.
Oh, krass.
Prostata. Du kannst auch Blasensteine haben, man kann auch Steine in der Blase haben, aber dafür braucht man eigentlich eine große Prostata.
Hm. Nee, wahrscheinlich ist alles okay. Ich habe schon die eine. Manchmal dachte ich schon so, oh, das ist auch ein bisschen schlapp. Aber wenn ich jetzt überlege, eben gerade zum Beispiel, da war schon auch wieder ordentlich Power drauf.
Wenn du eine vergrößerte Prostata hättest, würdest du es daran merken, dass du vor allem viel Restharn hast. Also, dass du nach dem Pinkeln deine Blase nicht vollständig geleert hast.
Aha.
Und dann entsprechend früher wieder Druck hast.
Mhm.
Aber das geht jetzt zu sehr ins Urologische hinein. Du wolltest
über Micky Beisenherz reden. Ich wollte noch kurz, bevor wir über Micky Beisenherz reden, noch sagen, dass ich jetzt eine Podcast-Hörpause mache.
Ah ja, okay.
Weil mich unsere letzten Folgen krass gelangweilt haben.
Was?
Weil die so kurz schon her waren.
Ah ja, okay, ich verstehe.
Und dieser geile Effekt, Dinge zu hören, die ewig nicht, weil die schlecht waren, keineswegs. Geil, wann sagt man eigentlich Sachen doppelt?
Wenn man dem besonders Nachdruck verleihen
möchte. Keineswegs.
Ja.
Egal. Ich möchte wieder dieses coole Gefühl haben, was ich hatte, als ich die ersten Folgen gehört habe, die schon irgendwie ein halbes Jahr her waren. Deswegen mache ich jetzt mal einen Podcast-Stau.
Einen kleinen Cut.
So wie bei GTA, wenn man früher 17 Autos entführt hat und die alle hintereinander auf eine Kreuzung gestellt hat, um am Ende den Raketenwerfer in die Mitte zu hauen.
Habe ich nie gemacht. Okay, cool. Killerspiele und so.
Micky Beisenherz. Ich will das gar nicht lange ausführen, nur eine kurze Einordnung.
Micky Beisenherz ist im Hauptberuf Autor, aber jetzt nicht Buchautor. Der hat bestimmt auch schon ein Buch veröffentlicht, keine Ahnung. Aber er ist so Comedy-Autor, so für Comedy-Formate.
Ja.
Und seit vielen Jahren sehr erfolgreich beim Dschungelcamp zum Beispiel. Also Autor für die Moderation beim Dschungelcamp.
Da kann man erfolgreich sein.
Ja. Er
schreibt diese Lines von Daniel Hartwig.
Genau. Und Sonja Zietlow. Und auch die vom Erzähler, von der Erzählerstimme so zwischendrin.
Woher weißt du denn das?
Weil
das ist doch eigentlich normalerweise nicht bekannt, wer diese Sachen schreibt.
Ja, weil er aber auch immer noch viel so nach außen gegangen ist und einfach dann der Typ war, der dafür unter anderem bekannt ist, weil, und das ist tatsächlich ein Fakt und da kann man wirklich nichts gegen sagen, egal wie man Trash-TV gegenüber eingestellt ist, die Moderation und die Texte, die dazwischen gesprochen werden beim Dschungelcamp, sind sehr, sehr, sehr gut. Also die haben einfach eine hohe, auch humorvolle Qualität.
Deswegen sagst du, dass er erfolgreich darin ist.
Ja, weil er das wirklich gut macht. Und viele Menschen, die auch nichts mit dem Dschungelcamp anfangen können, wenn die sich damit auseinandersetzen, relativ schnell feststellen, die Moderation sind gut, inhaltlich.
Aber was sagen die denn dann? Oh, da hat er aber wieder ordentlich in die Spinne gegriffen.
Nee, das...
Das hat ganz irgendwie so ein Beispiel ist es...
Ah, das ist schwer, weil das hat halt, das ist immer sehr doll auf die Leute, die im Dschungelcamp sind, gemünzt. Ja. Also... Das sind dann irgendwelche guten, lustigen Wortspiele, das sind irgendwelche
Referenzen auf deren Vergangenheit.
Ja, die sind nur Puppen.
Die sind wie Milli Vanilli.
Ja, genau. Nur, dass es deren eigene Stimme ist, mit der sie das verbreiten.
Micky Beisenherz ist der, wie hieß er?
Frank Zander.
Nein, nicht Frank Zander.
Doch, das war Frank Zander.
Ja?
Nee, Frank Faria.
Ja, Frank Faria. Frank Faria. Micky Beisenherz ist Frank Faria.
Ja, nur dass er das halt nicht für die
spricht. Aber ich dachte, so eine Zilo hat die Kuh von 214.
Mhm.
Und wieso lässt sie sich trotzdem als Puppe von Micky Beisenherz steuern?
Weil die beiden mal, ich weiß nicht, ob verheiratet waren, aber mindestens liiert.
Aha.
Viele Jahre. Also das ist nicht der Grund, warum sie das macht, sondern weil einfach die Show so funktioniert. Aber das ist ein zusätzlicher Fakt, den ich kenne.
Micky Beisenherz war mit Sonja Zietlow liiert.
Genau, ich glaube sogar verheiratet, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Weißt du, was Sonja Zietlow für eine Type ist? Ist die umgänglich und fröhlich oder ist die...
Sonja Zietlow ist auf jeden Fall eine oberflächlich sympathische Frau, aber ich glaube, die hat auch so leicht wahnsinnige Ausflüge, jetzt nicht
unbedingt. Die hat ja früher, du bist der Schwächste, du fliegst und tschüss gemacht.
Ja, genau.
Und dann musste sie so eine beinharte, taffe
Snails Frau. Genau, aber die hatte auch viele Jahre eine erfolgreiche Talkshow.
Das stimmt.
Um 14 Uhr.
Da war sie ganz freundlich und sympathisch.
Genau. Und,
aber weil du bist der Schwächste, musste sie immer ganz hart sein.
Genau.
Und dann musste sie immer sagen, Und tschüss.
Genau. Und das kann sie beim Dschungel auch immer noch.
Und weißt du, warum sie das machen musste? Weil im Originalformat von Bist der Schwächste, du fliegst,
The Weakest Link.
Hat das eine US-amerikanische Fernsehmoderatorin gemacht, die...
Hör mal bitte auf, dich so viel zu bewegen. Ich glaube, das hört man.
Ach so, Entschuldigung. Ich habe gerade gesehen, dass da das Licht an ist vielleicht. Die so eine alte Dame ist, die aber so einen harten Style hatte.
Mhm.
Und das hat irgendwie gepasst. Das war irgendwie eine witzige Kombination. Weil sie haben halt einfach diesen Style dieser alten Lady aus so einer Zitlo transportiert, dass es einfach nicht gut gepasst hat. Okay. Die, so eine Zitlo hätte einfach so eine Zitlo sein müssen.
Ja, aber das ist ja, also so eine Show wird ja mit so einem Konzept vorgestellt und wenn das ja, zum Konzept dazu gehört.
Ich habe mich gerade noch nicht gefragt. Christoph Maria Herbst hat Stromberg auch ganz anders interpretiert als Ricky Gervais Brand Dingsbums. Wie heißt er bei The Office? Ist auch egal.
Ich weiß nicht, wie er heißt, aber...
Kannst du ja auch adaptieren, also kannst du ja auch zu was...
Ja, weißt
du?
Ja, aber ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil das ist halt frei Schauspiel und das andere ist halt ein Showformat und da gehört halt eine bestimmte Ausrichtung zu.
Ich glaube, sie hat das nicht wirklich gemeint.
Jedenfalls ist Micky Beisenherz ein guter Typ, der...
Ist gut, ja?
Ja, ist wirklich Daumen hoch. Was dir sehr gefallen wird, ist, dass er auch bei vielen... Wie soll ich das jetzt formulieren? Bei vielen Themen, die von sehr linken Menschen immer noch als sehr wichtig hochgehalten werden, auch immer sehr kritisch ist oder häufig sehr kritisch
ist. Das ist nicht mein Hauptanliegen, gegen links zu sein.
Nein, nein, das weiß ich, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall da eine Grenze hast, die nicht überschritten werden sollte. Und er hat die genauso und kritisiert das genauso offen, wie er halt rechts kritisiert zum Beispiel. Und er hat, ich glaube, im NDR eine Talkshow, ich weiß gerade leider nicht, wie die heißt, aber da hat er immer so aktuelle Meldungen aus der Politik, die er mit irgendwelchen Gästen bespricht. Auch Politiker und so, also ganz wirklich interessante Gäste, das aber auch auf humorvolle Art und Weise. Und weswegen er mir relativ nahe ist aktuell, er hat auch einen Podcast, der heißt Apokalypse und Filterkaffee. Und der kommt dreimal die Woche, montags, mittwochs, freitags, dauert immer so zwischen 20 und knapp nicht ganz 30 Minuten. Und das ist insofern eine coole Sache, weil ich weiß nicht, wie du, wenn du jetzt morgens aufwachst, wie du so deine ersten Nachrichten des Tages konsumierst, ob du dann erstmal Süddeutsche anguckst oder Radio-Nachrichten hörst oder Nachrichten-Podcast hörst. Aber er hat dann immer alle drei Tage oder dreimal die Woche die, ja, ich sag mal, interessantesten, spannendsten Meldungen, die es so gibt, die er dann immer mit einem Gast, entweder seiner aktuellen Freundin Niki Hassanier oder mit irgendwelchen Stargästen wie Tommy Schmidt und Felix Lobrecht oder Linda Zervakis einordnet und bespricht, aber auch das auf humorvolle Art und Weise. Und das Highlight in jeder Folge ist, wenn du die Post von Wagner vorliest.
Ja, ja.
Und genau, und das hat dann so Kategorien, was schreibt eigentlich die Bild? Der Glückspilz des Tages, die Meldung des Tages.
Ganz gut.
Ja, das ist eine gute
Interessant.
Sache. Da kann man auf jeden Fall mal reinhören, weil das ist so ein Podcast, den kannst du halt auf einem so einem Arbeitsweg gut hören.
Ja, Micky Beisenherz. Heißt der wirklich so?
Der heißt wirklich so. Also Michael, glaube ich.
Beisenherz.
Beisenherz.
Und der hat aber auch manchmal schon diese Brechstange dabei.
Ja, er ist nicht ganz so anarchisch, wie Heinz Strunk es wäre. Aber er ist halt immer ganz, man merkt, wenn du mal in eine Folge Apokalypse und Filterkaffee reinhören würdest, würdest du sehr, sehr, sehr schnell ein Bild davon bekommen, wie er unterhält. Weil er sehr viel halt mit Wortwitz arbeitet und auch man merkt auch, dass er sich ganz viele Dinge vorher überlegt. Also dass er ist auch spontan und schlagfertig, aber ganz viel von dem, wie er Dinge darstellt und erzählt, sind halt so ein bisschen vorgeschrieben.
Wie komisch, ey. Autor für Moderationstexte beim Dschungelcamp, eigenen Podcast, coolen Twitter-Grind.
Ja, das ist ein interessanter Typ.
Wo du sagst, Linke und so weiter, ganz kurz, kennst du Ulf Poschardt?
Ja.
Ulf Poschardt ist Chefredakteur der Welt.
Ja.
Und dementsprechend Springer und Hassfigur für ganz links.
Ja.
Und ich folge ihm auf Twitter.
Ja, ich auch.
Und zwar, weil ich das Gefühl habe, das tut mir gut, aus meiner Blase rauszukommen.
Ja.
Aber das Problem ist, dass ich mir mit Ulf Poschardt die Blase eigentlich hinterrücks wieder zurückgeholt habe. Denn der Hintergrund ist, dass Ulf Poschardt sich darin gefällt, ausschließlich Dinge zu twittern, die Linke provozieren.
Ja.
Und die Linke kollektiv darauf anspringt.
Ja.
Und über jedes Stöckchen springt, das er ihn hinhält und immer wieder schreibt, du hetzender Arschloch, Spasti, Nazi, Wichser, Kack, Ulf Poschardt, Arschloch.
Ja.
Und er freut sich darüber so sehr. Und ich habe neulich unter einem seiner Tweets getwittert, wo er halt immer mit so einem Typen von der grünen Jugend hat er immer so ein Gebattle, so nach dem Motto, du benutzt hier dein iPad, hahaha, und predigst den Marxismus, hahaha. Und da habe ich dann, hat der andere drunter, dann habe ich nur geschrieben, ihr braucht euch einfach beide. Und da habe ich zum einen gedacht, nochmal so Thema Debattenkultur, wie dumm das ist, diese rein Provo-Posts von ihm. Also dieses die Linken sind auch voll doof. Auch wenn er manchmal recht hat, aber es ist halt immer provokativ.
Ja.
Und wie doof die Reaktionen da drauf sind. Und die Reaktionen da drauf von der linken Seite sind einfach genauso wie die Reaktionen von der rechten Seite. Das heißt, du kannst die Uhr danach stellen und es ist einfach nur... Und niemandem hilft es.
Nee, nein, das stimmt. Das sind Nulldebatten.
Ja.
Jeder ist am Ende genau da, wo er am Anfang...
Und anstatt, dass die sich mal treffen und dieses ganze Thema... Debattenkultur. Und ich habe wirklich ein bisschen Sorge, dass sich einfach die Sachen immer mehr definieren von ich bin links und ich bin rechts oder gegen links. Und wir schreien uns einfach die ganze Zeit an und da kommt keiner auch nur einen Schritt weiter.
Ja.
Und die könnten weiterkommen, wenn die sich einfach von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würden und wirklich mal über die Sachen reden würden. Dann würden sie feststellen, dass sie beide Deutsche sind, die irgendwie ähnliche Werte auch teilen und die zusammenfinden oder zumindest diskutieren können, ohne dass sie sich hassen.
Aber da geht es doch schon seit Jahren nicht mehr drum.
Aber wo führt uns das hin? Haben wir irgendwann, sind wir so eine Alien-Gesellschaft?
Das ist doch genau das, was ich dich vor ein paar Folgen gefragt habe, ob du glaubst, weil du ja dieses schöne Positivbeispiel von deiner
Twitter-Diskussion
berichtet hast, ob du glaubst, dass da, also, dass das vielleicht so ein erstes Anzeichen dafür sein könnte, dass es sich gerade eben wieder davon
wegbewegt. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird. Nee, das stimmt. Ich glaube, das ist eigentlich. Also, zum einen habe ich nochmal die Hufeisentheorie bestätigt gesehen, dass einfach links genau.
Jetzt, so weit würde ich nicht gehen.
Doof reagiert wird. Also, ich müsste da jetzt nochmal gucken in die Einzelbeispiele, aber es war einfach. Die Reaktionen sind einfach. Naja, ist auch egal. Und zum anderen, das war das eine, dass ich nur gedacht habe, meine Güte, hör doch einfach auf. Und, dass die Leute einfach nicht mehr miteinander sprechen. Sondern dass sie nur diese Blinkeschilder hochhalten und sich darüber identifizieren, wo sie stehen. Aber jetzt haben wir uns sehr weit vom eigentlichen Kern dieser Folge entfernt.
Und der war Micky Beisenherz.
Der war Micky.
Quatsch. Quatsch mit Micky Beisenherz.
Wenn der hier sitzen würde, das wäre, glaube ich, angenehm.
Ich habe vor wenigen Folgen Micky Beisenherz zitiert, erinnere ich gerade. Ich weiß zwar nicht womit, aber deswegen ist es eine schöne Kontinuität, dass wir schon wieder über ihn reden.
Also ich muss sagen, dass mir dieser ganze... Also obwohl mir das ein bisschen gefällt, dieser ganze Twitter-Zauber, dass der einem nicht gut tut.
Tut er auf gar keinen Fall.
Twitter tut einem überhaupt
nicht gut. Nein, das stimmt. Also wobei, du kannst ja halt Twitter so hinbasteln, wie du es für dich brauchst, ne? Also das ist
ja auch Fluch und Segen.
Du kannst ja dein Twitter genauso aufbauen mit deiner Bubble, wie, also damit du einfach permanent und immer zu bestätigt wirst.
Ja.
Oder du begibst dich völlig in irgendwelche Kreise rein, wo du nicht rein möchtest. Oder du machst so eine Mischung aus beiden, das ist bei mir
aber der eigentlich Fall. Glaube ich, es macht einem tendenziell eher schlechte Laune.
Ja.
Und es ist ein krasses Zerrbild der Realität.
Ja,
das stimmt. Aber wenn du dich auf den Marktplatz stellen würdest und mit diesen ganzen Leuten reden würdest,
ja,
hättest du ein anderes Bild von Deutschland und der Bevölkerung, und zwar ein viel besseres.
Und glaubst du, das liegt daran, dass man da nicht nur auf 280 Zeichen beschränkt ist, oder glaubst du, es liegt daran, dass sich das einfach unnatürlich
die mischt? Distanz. Ich glaube, es ist diese Distanz des Internets, die Geschwindigkeit der Diskussion, dieses Hingerotzte, das
Personalisierte.
Das Unpersönliche.
Ah ja.
Dieses einfach nur Stichworte hinrotzen, auf getriggert werden von einzelnen Sachen. Wenn du mit jemandem wirklich redest, dann kannst du diese ganzen Provokationen so schnell beseitigen.
Ja.
Und dann kommst du halt ganz...
Stimmt.
Ich habe das Gefühl, wenn du von Angesicht zu Angesicht hast, ist erstmal der Modus Gemeinsamkeiten suchen. Und auf Twitter ist erstmal der Modus,
genau,
Unterschiede suchen.
Und warum ist das so? Weil wenn du jemandem im 1 gegen 1 gegenüberstehst, dann ist man mehr oder weniger dazu gezwungen, irgendwie eine Basis zu finden. Wenn es ins Internet einfach so rausgehauen wird, dann hat man erstmal tausende Leute, die genau das sagen, wie du auch sagst. Deswegen fühlst du dich bestärkt. Und dann gibt es nochmal tausend Leute, die irgendwas sagen, was dich noch weiter triggert.
Ja.
Und da
dagegen hoch. Dann kriegst du die ganzen Likes und die klettern dann hoch. Und
genau.
Das ist auch so, wow.
Ja, das stimmt. Das ist ganz ekelhaft. Das ist sehr spannend.
Habe ich das erzählt, dass ich mich mit Özge Schmözge angelegt habe? Kennst du die auch? Die 23-jährige türkische Bloggerin, die ganz links und immer auf Feminismus und
so weiter. Nein, die kenne ich nicht.
Und die hat...
Özge Schmözge?
Ja, ich glaube, die, das ist deren... ihr
Twitter-Händel.
Twitter-Händel?
Händel heißt
geil. Es. Özge heißt die. Und das ist eine linke, feministische, türkische Bloggerin. Und deren Grind ist voll bewaffnet bis an die Zähne überall reinmurksen, wo es geht. Mhm. Und immer, und kein, und die hat sowas geschrieben wie, in anderen Ländern wacht man auf und sagt, guten Morgen, in Deutschland wacht man auf und sagt, welche meiner Behörden ist jetzt schon wieder von Nazis durchsetzt. So. Und dann, brrr, die Likes. Und ich wusste nicht, dass sie so ein dickes Ding auf Twitter ist. Ich habe, die hatte irgendjemand geliked und ich hatte das gesehen und ich habe mich dazu verleiten lassen, zu schreiben, dass in einem wortreichen Beitrag es ja eigentlich ganz cool ist. Nein, eigentlich ganz cool ist das falsche Wort. Ich habe gesagt, es ist aus meiner Sicht immer auch ein positives Zeichen ist, wenn sich, dass es nicht nur negativ sein muss, wenn sich diese Meldungen häufen, sondern dass es manchmal auch ein Zeichen dafür ist, dass sich etwas ändert. Weil so es nach dem Motto, mehr erkannt wird. Es wird mehr erkannt, oder also wenn wir jetzt hören, dass in der und der und der und der Behörde Nazis rumlungern, dann war das wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren genauso. Aber dass jetzt hingeguckt wird, kann auch ein Zeichen dafür sein, dass sich was verändert. Und dann hat sie irgendwie sowas geschrieben wie, was meinst du damit? Und jetzt komm nicht mit irgendwelchen üblichen Sachen wie Haltung oder Gesinnungswandel oder so. Ich brauche hier konkrete Sachen. Da habe ich das noch ein bisschen ausgeführt und so weiter. Und sie hat irgendwie sowas geschrieben wie, über den Punkt bin ich längst hinaus. Ich lasse mich damit nicht mehr abspeisen. Das ist alles schrecklich. Alles ist Nazi und so weiter. Und dann habe ich irgendwie so geschrieben, so, ach Gott, ja, okay, ich bin einfach vielleicht ein unverbesserlicher Optimist, aber das ist vielleicht auch leichter, wenn man sein Leben lang keine Ausgrenzung erfahren hat und so weiter. Und da wollte ich so ein bisschen die Hand reichen. Ich wollte sagen, eigentlich wollen wir dasselbe. Ich, so von wegen, jeder Nazi, der irgendwo unterwegs ist und jeder Rassist ist einer zu viel. Ich habe halt gedacht, es ist schön, wenn man ein bisschen einen Scheinwerfer drauf gerichtet wird. Für dich ist es sozusagen eher das Zeichen, es wird immer schlimmer. Aber okay, so fair enough, wollte ich eigentlich sagen. Und sie hat darauf einfach nur geschrieben, es ist nicht leichter, es ist überhaupt nur dann möglich. Und da habe ich auch gedacht, so, oh Mann, so irgendwie,
ah ja,
okay. Aber es ist nur ja. Gegen und nur rauf.
Ja,
und,
okay.
Und wenn man da nicht mal irgendwie ein bisschen die Hand reicht und ein bisschen zusammenkommt und Gemeinsamkeiten sucht und Brücken baut, sondern einfach sich nur darüber definiert, dass man, und dann wieder die Likes.
Also ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren, weil auch diese Einstellung oder diese Resignation möglicherweise kommt hier irgendwo her. Also auch das ist ja Ausdruck von vielen schlechten Erfahrungen, die so ein Mensch gemacht haben muss, um so verbittert zu sein und zu sagen, letzten Endes ist es egal, was du sagst, weil du hast aufgrund deiner Herkunft, deines Aussehens, deiner Hautfarbe, whatever, nicht die Probleme, die ich mein ganzes Leben lang hatte.
Richtig.
Und das ist natürlich auch ein Totschlagargument.
Ja.
Das ist so wie mein Vater, mit dem ich früher mal politische Diskussionen geführt habe, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, oder? Zu mir sagte, wenn er keine Argumente mehr hatte, komm mal in mein Alter. Ja, genau. Dann, früher habe ich auch grün gewählt, jetzt nicht bei schwarz.
Und da habe ich auch, was soll ich denn machen? Soll ich mir einfach nur in die Ecke sitzen und mich schämen? Ich finde das okay.
Ja.
Ich muss mich auch nicht aufdrängen. Und ich kann das nachvollziehen. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, nimm doch mein Friedensangebot an.
Das ist doch eigentlich genau das ganz große Problem bei Feminismus. Bei Männern im Feminismus. Weil auch da habe ich die ein oder andere Twitter-Bubble, wo ich das so verfolge, so, ich möchte sagen, männerfeindlich eingestellte Frauen, die einfach auch nur immer sich gegenseitig bestätigen. Und die, wenn da mal Männer versuchen, sich zu beteiligen an irgendwelchen Diskussionen, auch inhaltlich, das von vornherein wegdrücken, weil sagen, du bist ein Mann, du kannst es nicht beurteilen, du darfst dich dazu nicht äußern, auch wenn es sehr wohlwollend ist und unterstützend ist.
Ja.
Da ist es super, super, super schwer, weil ich auch ganz häufig so denke, oh, das finde ich spannend, das finde ich interessant, ich würde gerne was dazu schreiben, aber allein aufgrund der Tatsache, dass ich ein Mann bin, mache ich es nicht, weil ich glaube, das wird viele da auch nur triggern, weil dann ist es entweder Mansplaining oder es ist einfach nur vorgeworfen, denen nach dem Mund geredet, mit böser Absicht im Hintergrund, was natürlich nicht der Fall ist. Ich weiß, was du meinst.
Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es nicht vielleicht auch gut so richtig ist. Vielleicht kann man auch sagen, so, nee, ja, es gibt einfach so eine krass männerdominierte Gesellschaft, man muss denen das zugestehen. Und dann haben wir halt da halt vielleicht nichts mit zu sagen und mit zu reden. Und dann müssen wir das respektieren. Ich finde es nur irgendwie schade, dass das auf so einer persönlich ablehnenden Ebene stattfindet. Ich kann dir das jetzt noch nicht mal übel nehmen und das ist sozusagen ihr gutes Recht und alles okay. Und ich habe mich da eingemischt und reingedrängt in eine Sache. Gut, sie hat es halt öffentlich auf Twitter rausgehauen.
Ja, genau.
Muss man halt mit leben, dass es da sozusagen Feedback gibt. Aber sie ist halt damit umgegangen auf eine Art und Weise und sie hat einfach meine Hand nicht angenommen und das ist okay, muss sie auch nicht. Aber irgendwie denke ich immer, es wäre eigentlich besser, wenn wir Gemeinsamkeiten suchen würden, ja. Wenn wir differenzieren würden zwischen echten Feinden und Leuten, die vielleicht, sicherlich habe ich auch, trage ich auch in mir Vorurteile, Sexismen und was weiß ich, weil wir einfach in einer sexistischen, rassistischen Gesamtgesellschaft sozialisiert sind. Da muss man gar nicht von Schuld sprechen.
Boah, was für ein krasser Satz, Alter. Wir sind in einer sexistischen, rassistischen Gesamtgesellschaft sozialisiert.
Ja, ein bisschen ist das so.
Das könnte der Folgentitel werden.
Und damit kommen wir zurück.
Ich glaube auch, dass es so ist.
Spawn. Das ist ein ja, es ist so.
Es ist so. Und das.
Aber man muss halt da differenzieren zwischen Leuten, die sich sozusagen schuldig machen und Leuten, die zumindest versuchen oder bereit sind oder einen Horizont haben oder von ihrer Überzeugung. Also.
Ich weiß,
das ist halt graduell, ne?
Das ist super spannend, weil ich glaube, oder ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn diese Gruppen doch nochmal zusammenfinden könnten, so ich sag mal, die positiv eingestellten Neutralen in der Mitte und die Linken, die das Richtige wollen, aber über sie hinausschießen und solche Leute dann auch irgendwie als Mainstream aus sich ausklammern wollen, wenn man das verbinden könnte zu Synergieeffekten, und man damit irgendwie viel Gutes erreichen
könnte. Wer hat das gesagt vor 15 Jahren, die Sportfreunde Stiller?
Was haben die gesagt?
Du und ich und sonst noch ein paar Leute, wir sind auf der guten Seite.
Ja,
und
stimmt.
Das muss man mal nach vorne stellen.
Ja.
Und davon fehlt mir in dieser woken Corona-Klimakatastrophen-Gesellschaft ein bisschen der Mut, mal einen Schritt nach vorne zu gehen.
Ich weiß nicht, ob das Mut ist. Ich glaube, das ist
die Bereitschaft.
Ja, es geht, glaube ich, eher um die Bereitschaft. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand Angst vor hat, sondern ich glaube, wie gesagt, geboren aus vielen Enttäuschungen und immer wieder gegen Wände rennen, einfach kapituliert.
Ja, nicht mal kapitulieren, die Leute gehen alle in ihre Schützengräben.
Ja, genau. Ja, du hast recht, das passt viel besser vom Bild her.
Und ich stehe auf dem Schlachtfeld und sage, hey, will doch jemand Kekse? Und werde von allen Seiten beschossen. Und verstehe gar nicht, warum. Ich wollte nur ein paar Kekse verteilen.
Aber weißt du, was dein Glück ist?
Aber gut, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe in meinem Leben wirklich niemals Ausgrenzung erfahren.
Das ist richtig und ich
auch nicht. Und vielleicht ist es auch okay, wenn ich dann mal einen von Koffer bekomme. Ich kann das halt vielleicht auch leichter wegstecken als jemand, der...
Ja, und vielleicht, also nein, nicht vielleicht, ganz offensichtlich regt es einen ja auch zum Nachdenken an, dass man sich mal ein bisschen noch mehr hineinversetzt in solche Biografien. Auch wenn man es natürlich nicht adäquat kann, aber überhaupt das wahrzunehmen und darauf hingewiesen zu werden, dass es einfach Leute gibt, die im selben Land, aber unter völlig anderen Bedingungen aufgewachsen sind.
Ja.
Ich glaube, das ist sowieso, das klingt jetzt viel harscher, als ich es meine, aber ich glaube, das ist sowieso etwas, wo du noch viel lernen kannst.
Und das auch tue.
Und das auch tust. Aktuell. Und das ist total toll. In Erwägung ziehen, dass es einfach Leute mit völlig anderen Biografien gibt und deswegen völlig anderen Schwerpunkten.
Und ich bin ja froh, dass ich auch solche Leute tatsächlich in meinem Leben immer mal wieder kennengelernt habe. Da habe ich auch häufig Diskussionen mit. Aufgrund meiner eigenen persönlichen Erfahrung habe ich das ja immer, dass ich gehört habe, man muss einfach mit den Menschen sprechen. Und ich glaube zwar nicht, dass irgendwie Özge ein Podcast von zwei weißen mit 30ern Typen hört, aber wenn sie
es tun würde. Vor allem wüssten sie nicht, welchen von den 34.000 sie hören sollte. Es wurde gerade der Comedy-Preis verliehen und es gab auch den besten Comedy-Podcast, wir waren nicht nominiert.
Ich weiß auch nicht, wie das sein kann.
Es gab auch nur 3 Nominierungen.
Ja, aber gibt es 3 bessere Podcasts als unsere?
Also laut dem Deutschen Comedy-Preis, Gemischtes Hack, Fest und Flauschig und Babylon Berlin.
Hm.
Nee, heißt das? Nee, das ist die Serie.
Das ist die Serie.
Babylon Berlin.
Ja.
Late Night Berlin, nein, so heißt die Show von Klaas. Berlin, Babylon? Scheiße, ich weiß nicht, wie das heißt.
Berlin,
so.
Berlin, Bums wie Bums.
Auch mit Klaas halt.
Letzter Nachtrag zum Thema Mansplaining. Ich habe neulich länger mit meiner Frau über Mansplaining gesprochen und es gibt sozusagen...
Stopp, ganz kurz. Ich glaube, nicht jeder weiß,
Mansplaining, was Mansplaining bedeutet. Ja, das ist nämlich genau die Frage. Was ist Mansplaining?
Ah ja, okay.
Und für mich war Mansplaining immer, bezog sich tatsächlich auf Man, auf Woman, also ein Mann, erläutert einer Frau, so nach dem Motto, komm Schätzchen, erzähl dir jetzt mal, wie die Welt
ungefragt
funktioniert. Ungefragt.
Ja.
Haut sein Wissen raus, redet Abhandlung darüber, erklärt, auch wenn die Frau vielleicht selber eine interessante Perspektive drauf hat, selber eine Meinung dazu hat, wird alles weggebügelt. Das kennt man.
Ja.
Aber offensichtlich ist Mansplaining nicht nur das, sondern auch einfach insgesamt die Eigenschaft, zu dozieren, zu erklären. Gerne viel zu erklären. Das ist eine Eigenschaft, die ich sehr stark habe.
Ich auch.
Das erste glaube ich nicht so, denn ich behandle tatsächlich in dieser Hinsicht, glaube ich, Frauen und Männer völlig gleich.
Ja.
Und mache da keinen Unterschied.
Ja.
Weil ich sozusagen kein anderes Bild von Frauen als von Männern habe. Das ist jetzt eine steile These. Wahrscheinlich bin ich da auch irgendwie beeinflusst, aber...
Kurzer Fun Fact, ich bin da ganz bei dir mit dem kleinen Unterschied. Ich mache da einen Unterschied, weil ich das bei Frauen weniger ungefragt tue als bei Männern.
Ah, weil du sozusagen das auf dem Schirm hast.
Ja, genau. Ja. Genau.
Und da musste ich so lachen, weil wir darüber gesprochen haben und das ja schon auch irgendwie... Und da ist die Frage, ist das eigentlich dann auch Mansplaining? Und da habe ich gedacht, wir haben auf YouTube unsere wunderbare Show, die Brüder-WG, und da habe ich gerade die letzte Outtake-Folge gemacht, und da gibt es die Szene, wo wir zusammen Nudeln kochen und du irgendwann völlig wahnsinnig wirst, weil ich dir einfach alles erläutere und erkläre, wie man dies und das, weil ich koche nie wieder mit dir, das ist furchtbar, man wird nur kritisiert und belehrt und so weiter, und dann sage ich, ich rede mit dir darüber, ich finde es interessant, du redest nicht, du dozierst. Und dann sitze ich einfach nur und sage, ja, stimmt. Und das passiert tatsächlich häufig, weil ich bin sehr doll in meinem eigenen Kosmos und in meinem Kopf und ich habe halt zu allem irgendwie eine Meinung, selbst wenn sie nicht besonders qualifiziert bin und erstmal versuche ich sozusagen die Grundlagen zu schaffen, indem ich meins auf jeden Fall raushaue, erläutere, erkläre, doziere, mansplaine. Und da ist die Frage, ist das eine typisch männliche Eigenschaft? Geht es überhaupt darum, das Männern zuzuschreiben? Ist es sexistisch, das Männern zuzuschreiben? Ist es wiederum nicht sexistisch, weil Männer alles heftig dominieren und jetzt ist es sozusagen gut, das auch mal zu benennen?
Das waren zu viele Fragen.
Die alten weißen Männer,
ja,
die sind sozusagen auch wie ein Rassismus oder wie ein Sexismus, aber da kann man sagen, das ist gut, weil dann erfahren sie zum ersten Mal, was es bedeutet, gelabelt zu werden und nicht als Person wahrgenommen zu werden,
sondern als Gruppe. Und das funktioniert es funktioniert super gut. Es funktioniert
heftig, genau, wie OK Boomer und all diese Sachen.
Genau, deswegen, ich bin da voller Fan von, ich finde das so toll.
Ja, das weiß ich nicht. Einerseits finde ich es geil, weil sozusagen es trifft mal die Richtigen, andererseits würde ich sagen, das ist halt genauso falsch und deswegen müssen wir dem grundsätzlich entkommen, aber die Leute sind so verzweifelt, dass ihnen nichts anderes mehr überbleibt.
Ja.
Corner the boy kicked out at the world kicked back a lot fucking harder, sagten die Libertines schon. Jetzt bist du dran. Ich weiß nicht mehr, was ich überhaupt geredet habe. Ich habe zu viel doziert.
Also ich finde das eine sehr positive Entwicklung. Ich finde das toll, dass man den Menschen, die ihr Leben lang einfach völlig arglos genau diese ganzen Ismen, wie sie alle vorhanden sind, ungefiltert und unreflektiert rausgehauen haben. Und in dem Moment, wo sie mal selber davon betroffen sind, sofort merken, was das eigentlich bedeutet. Ich finde, das ist eine tolle Sache.
Ja, wahrscheinlich.
Ob das den Effekt hat, dass dann gerade die angesprochene Generation sich nochmal irgendwie ändert.
Sagt, oh, jetzt wissen wir endlich, wie sich die
genau, Gefühle wahrscheinlich sagen. Genau, da große Zweifel dran. Ja, genau, da habe ich große Zweifel. Aber, und das ist, glaube ich, das Positive, du und ich und unsere ganze Generation, wir wachsen jetzt damit auf, dass wir das quasi aus dritter Perspektive mitbekommen oder sogar Teil davon sind. Wir können ja auch sagen, okay, Boomer, geht ja auch. Noch sind wir, glaube ich, im Alter, wo das
in
Ordnung ist.
Auch wenn wir manchmal als solche bezeichnet werden.
Und uns manchmal so verhalten, vor allem, wenn ich immer um 9:30 ins Bett gehe unter der Woche. Aber...
Das habe ich noch nicht gemacht. 9:30?
Ja, ich finde das nicht verwerflich.
9:30?
Ja, ich schlafe gern viel.
Heftig. Ich keine Kinder.
Und ich glaube, dass dann halt eben halt wir Leute viel stärker sensibilisiert werden dafür, dass wenn wir selber potenziell alte weiße Männer sind, wir zwar alte weiße Männer sind, aber nicht mehr mit den Eigenschaften unterwegs sind. Sophie Passmann, die ich ja sehr, sehr schätze, hat ein Buch geschrieben, das heißt Alte weiße Männer.
Ja.
Und da hat sie sich mit verschiedensten Leuten unterhalten über genau diese Frage, was sind alte weiße Männer, was bedeutet das, was ist das Klischee, wie passt du da rein? Und da hat sie mit Leuten gesprochen wie Sascha Lobo, wie Robert Habeck, Kevin Kühnert,
lauter junge weiße Männer.
Mickey Beisenherz übrigens auch. Junge weiße Männer, aber sie hat auch mit einigen alten weißen Männern gesprochen, die mir gerade aber nicht einfallen wollen. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ganz, ganz tolle Interviews. Gibt es auch bei Spotify. Ich muss doch was loswerden. Kann ich einen Hardcut machen, so inhaltlich?
Na, aber hallo.
Okay, pass auf. Ich weiß nicht, ob du auch ein Opfer davon bist. Ich persönlich war jahrelang ein Opfer davon und ich habe nicht genau verstanden, wie es passiert ist. Spotify hat ja, wie heißen die, diese persönlichen Mixtapes? Mixtapes
ja.
heißen ja. die, ne? Irgendwie 6 Mixtapes.
1 bis 6.
Genau, 1 bis 6 mit unterschiedlichen Musikausrichtungen, basieren auf den Dingen, die du gerne und häufig hörst.
Ja.
Und auch so ein bisschen ausgehend von der Häufigkeit, was du hörst, immer so unterschiedlich zusammengepackte Playlists. Und die sind super, weil ich darüber schon ganz viele Songs und Bands entdeckt habe.
Ja.
Und man einfach da auch häufig Songs hat, die man gerne hört und dann hört man sie gerne nochmal. Und wenn man sie selber sich nicht aussucht, dann ist es irgendwie noch geiler, so einen Song zu hören, den man mag. So geht es mir jedenfalls. Die sind toll. Ich hatte jetzt aber, ich möchte sagen, über Jahre, bestimmt 2, 3 Jahre das Problem, dass in meinen Mixtapes einzelne Tracks aus Hörbüchern und Hörspielen drin waren.
Aha.
Und das ist halt super scheiße, weil
ja.
du möchtest nicht, nachdem du American Idiot gehört hast von Green Day, als nächstes Heinz Strunk, der goldene Handschuh, Track 73 hören. Das ergibt halt keinen Sinn.
Nee, das hatte ich aber noch nicht.
Und ich hatte das ganz oft und das hat mich wahnsinnig gestört. Und ich habe ganz lange diese Mixtapes nicht mehr benutzt, weil die hatten irgendwann mal irgendein Update gehabt und danach war das so. Vorher war das Problem nicht. So, und ich habe das akzeptiert und es gibt dann ja irgendwie so Most Played Playlist, die habe ich mir dann eher angehört, oder Daily Drive, wo ich schon mal drüber gesprochen habe, weil da ging es immer nur um Musik, das hat funktioniert. Und dann habe ich aber eine Sache gemacht. Ich hatte früher, als ich noch nicht 60 Gigabyte im Monat Datenvolumen hatte, habe ich ja extrem viel immer runtergeladen,
ja.
um das dann auf dem Fahrrad oder in der Bahn hören zu können. Das mache ich jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr, weil brauche ich einfach nicht, weil ich so unendlich, also wahnsinnig viel Datenvolumen habe und deswegen habe ich die alle gelöscht. Und
ja.
da waren Hörbücher dabei, Stephen King Hörbücher, da war Sophie Passmann dabei, da war irgendwie Ernest Cline dabei mit Ready Player Number One und sowas. Und nachdem ich diese ganzen Sachen rausgehauen hat, weil alle Sachen, die du runterlädst, packst du automatisch zu Lieblingssongs. Da kannst du dir so ein Herz
Richtig, geben. Das Problem hatte ich noch nicht auch. Ich habe alles gelöscht sozusagen als Download und hatte es aber alles noch markiert.
Genau, und ich hatte auch ganz viel als Download gelöscht, aber ich habe dann auch gesehen, dass ich so eine Liste von 1800 Tracks hatte unter den Lieblingssongs und die habe ich alle gelöscht.
Ja.
Und seitdem ist das Problem nicht mehr da.
Aha.
Weil durch das Runterladen, das ist das Beste, was mir technisch in den letzten Wochen passiert ist, dass ich das rausgefunden habe. Ich habe keinen einzigen Hörbuch- oder Hörspieltrack mehr in meinen Mixtapes drin, weil das einfach nicht mehr unter meinen Lieblingssongs dabei ist.
Verstehe. Die Lieblingssongs sind ein Problem.
Ja.
Die automatisierte Kopplung zwischen Download und Lieblingssongs.
Ja.
Verstehe ich auch nicht. Macht gar keinen
Macht
Sinn.
Macht keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Man sollte das wirklich voneinander trennen.
Spotify, wenn du uns zuhörst.
Genau.
Mr. Spot Igor Fi.
Spot Igor Fi. Please don't make it like this.
Schwedischer Name, Spot Igor.
Spot Igor.
Ich dachte, du machst einen harten Cut, um zu sagen, dass unsere 5. iTunes-Rezension da ist und wir jetzt aus unseren Tagebüchern vorlesen müssen. Ist aber nicht der Fall.
Ich glaube nicht.
Es gibt eine weitere Rezension, die habe ich geschrieben, aber die zählt nicht.
Meine zählt doch auch.
Ja, aber meine zählt nicht.
Warum nicht?
Das wird zu billo. Da brauchen wir nur 3. Wie armselig ist das?
Wir sind armselig.
Wir battlen 5 Folgen und dann haben wir 3 noch nicht mal und sagen, jetzt machen wir das. So.
Ich würde es tun, aber natürlich nicht heute. Ich habe natürlich mein Tagebuch.
Ja, mein Tagebuch, ich weiß gar nicht genau, wo das ist, aber ich finde das schon, das kann nicht weg sein.
Oh Gott.
Hast du gerade unseren Podcast angemacht?
Versehentlich.
Podcastception.
Versehentlich. Wie geht denn das? Ich hab immer Probleme, dass...
Bei Bewertungen.
Ja.
Da.
5 Bewertungen.
Da siehst du. 5 Bewertungen?
Ja, aber wir hatten ja auch das letzte Mal schon 4, aber nur 3, die man lesen konnte. Darf ich sie trotzdem vorlesen?
Ja.
Von...
Die Überschrift solltest du noch erinnern von früher.
Von Frozen Franzbrot.
Ja, das finde ich.
5 Sterne. Die finale Inkarnation von geil. Von letzten Samstag. Lehrreich, apotheotisch und zeitzerteilend. Die beleuchteten Brüder nehmen euch mit auf eine wahnwitzige Reise durch den Kosmos der Existenz. Supermärkte, Zeitreisen und Jumbo-Schreiner. If it exists, there's Beleuchtung of it. Diese Bewertung zählt nicht zu den 5 nötigen für die Tagebucheinblicke, aber sie ist trotzdem da. Hallo Tim und ein Kuss-Smiley. Och, wie schön.
ne?
Das ist sehr, sehr, sehr gut.
Ich habe die Rule Number 36 des Internets angewandt auf uns, also abgewandt.
Was ist die Rule Number 36?
If it exists, there's porn of it.
Ah ja.
Ich weiß nicht, ob es Rule Number 36 oder 37 oder irgendwas.
Ich hätte es vermutet, das ist Rule Number 1, aber gut.
Und das ist, if it exists, there's Beleuchtung auf mich.
Ich habe schon öfter mal darüber nachgedacht, eine Special-Folge zu machen über Pornos, Porno-Vergangenheit, Porno-Gewohnheiten. Aber jedes Mal habe ich gedacht, nein, das wird fucking so humiliating. Zumindest für mich. Was heißt humiliating auf Deutsch?
Demütigend.
Demütigend, dankeschön. So demütigend.
Guck mal, letzte Folge. Alles über Pornos.
Ja, alles über Pornos. Alter, ey. Ein Zehnteiler könnte ich da ausmachen.
Und du hast noch nie mit jemandem darüber so gesprochen.
Also zumindest seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr.
Tja.
Ich fand so, also zumindest in meinem Freundeskreis, so beim Aufwachsen und so mit Online-Möglichkeiten, da hat man das doch noch deutlich mehr geteilt.
Das ist so ähnlich wie mit dem Sex, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, dass das ungewöhnlich ist, dass das so ein Bereich ist, mit dem man sich beschäftigt,
ja,
aber wo es sozusagen nicht die völlig gewöhnliche alltägliche Austauschplattform gibt,
ja,
weil unsere Gesellschaft ist so tabuisiert.
Du hast recht.
Völlig random.
Du hast recht.
Ist vielleicht nicht random, aber warum? Es ist so mit Scham behaftet. Aber ich kann über Nudelsoßen reden ohne Ende und da habe ich auch eine andere Meinung als jemand anderes und auch sehr intensive Erfahrung. Aber das ist tabu. Es ist doch komisch, dass es überhaupt Tabus gibt, oder? Weil sozusagen das Reden darüber tut erstmal niemandem weh, es fügt keinen Schaden zu. Es setzt niemand herab, es ist rein eine Frage von Scham.
Ja, oder von Definition von Privatsphäre.
Ja, aber das ist ja, hat ja was mit Scham zu tun.
Nö, nicht unbedingt. Es gibt aber, also nur.
Also okay.
Ich schäme mich ja nicht, dass ich Küssen nur mit meiner Partnerin teilen möchte.
Nee, das aber bei der Privatsphäre könnte man vielleicht noch so, habe ich mal darüber geredet, dass ich Privatsphäre nicht sagen kann, sondern immer Privatsphäre
ja,
sagen.
Ja, ja, ja.
Da geht es ja vielleicht noch darum, dass es sozusagen Dinge sind, die andere Leute auch betreffen. Dass du zum Beispiel vielleicht nicht über die Finanzen deiner Oma redest oder ach, was weiß ich. Oder so Sachen, die sehr emotional sind oder so. Aber dass es Tabus gibt, über die nicht gesprochen werden.
Naja, aber das
weil
ist Tabu. Sowas ist ja aber auch nicht starr und ewig.
Nein, ist es heilen. Nicht.
Man kann
aber dass,
ja,
es überhaupt, überwinden. Dass es überhaupt Tabus gibt, finde ich komisch. Also sozusagen, dass du sagst, da wo Schaden angerichtet werden, weil es volksverhetzend ist oder weil es verstörend ist oder weil es irgendwie
Menschen wehtut.
Ja.
Ja. Aber das ist ja auch kein Tabu, da geht man ja schon leicht ins Justiziable.
Bei Gewalt, bei Folter, wir konnten vorhin über Folter sprechen, über Gewalt, das kann ich das alles noch verstehen, dass es so ist, aber was ist das für eine Anomalie in der menschlichen Gesellschaft? Ist das die Kirche?
Ich glaube ja, dass das eine große Rolle spielt, weil ich habe gerade schon überlegt, da haben sich ja ganz viele Dinge, die früher tabu waren, schon enttabuisiert und ich glaube jedes Mal nicht unbedingt zum Positiven aus Sicht der Kirche. Also,
ja,
ne, Nacktheit und so, ne,
ja,
sowas, oder das war ja früher eine Frau, die einen Minirock getragen hat in den 50ern, war was Aufsehenerregendes. Und heute laufen, warst du in den letzten 3 Jahren mal am Strand? Kennst du diese Tanga-Bikini-Hosen? Wo ich, als Mensch, der sich gerne schöne Frauenkörper anguckt, denke, das ist zu viel. Das geht mich nichts an. Ich muss nicht auch, egal wie schön die Frau ist, ich muss die Pobacken mir nicht angucken. Das weiß ich nicht. Das fühlt sich komisch an. Aber ich glaube, die Leute, die heutzutage aufwachsen, die sind haben noch lockerer.
Dazu.
Und da wird es noch weniger Tabus geben. Ich glaube, das ist noch ein bisschen so ein Generationsding.
Ja, das
aber
auch
die werden jetzt, vermute ich jetzt mal, in 10, 12 Jahren nicht in ihrem Podcast zu Hause im Keller sitzen und sagen, ey, weißt du, wie geil ich gestern gefickt habe eigentlich?
Könnte sein.
Könnte sein, dass es doch passiert. Manchmal passieren ja Dinge, die man nicht fassen kann.
Vielleicht ist es auch ein bisschen so, weil es, wenn man zu viel darüber spricht, dass das dem Ganzen so ein bisschen den Zauber nimmt, weil man ja schon so ein, ich will nicht sagen, den Wechsel ins Animalische hat, aber ich sag mal, den Wechsel ins Animalische hat, dass man irgendwie, sobald es so eine Dekonstruktion ist, weißt du?
Könnte ja auch als Schwäche ausgelegt werden, ne? Leidenschaft kann ja schnell eine Schwäche sein.
Ja, aber man kann ja auch über Leidenschaft in seinen Hobbys reden, wie man Musik macht oder keine Ahnung.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel dein leidenschaftliches Hobby wäre irgendwie ein Modelleisenbahnbau, da würdest du vielleicht auch in manchen oder bei vielen Menschen dann, wenn du da
unverständlich, aber eher so auf Desinteresse, nicht auf Ablehnung.
Ah,
auf
ja, Video. Okay.
Und ich glaube, dass es vielleicht doch so ein bisschen dieses hat, dass man...
Ich glaube ja, dass vor allem aus Männerperspektive, ich bin ja eigentlich überhaupt gar kein Fan von so Männerklischees und Frauenklischees, aber ich glaube, gerade aus Männersicht ist es ganz häufig auch so ein Schutzwall, weil man Angst hat, Dinge zu erfahren, die einen dann selber schlechter dastehen lassen. Wenn man jetzt zum Beispiel darüber redet, ja, ich habe gestern Nacht meine Frau 3 Stunden lang weggemacht, dass man dann so denkt, oh fuck, 3 Stunden schaffe ich nicht. Nach maximal 10 Minuten ist aber schlicht.
Dann wird das auch langweilig irgendwann.
Das tut doch weh.
Ja.
Und Muskelkater am nächsten Tag, meine Güte. Also, dass man vielleicht irgendwie Angst hat, dass solche Themen aufkommen könnten, dass man es deswegen von vornherein ausblendet aus dem Spektrum, worüber man reden könnte.
Wir sind jetzt super auf der Metaebene gewesen. Wir müssen es auch gleich abbinden, aber ich möchte eine Sache noch sagen,
ja,
die von der Metaebene weggeht. Ich freue mich immer über den Muskelkater. Da habe ich richtig das
auch.
Gefühl.
Ich auch.
Das muss irgendwie gut gewesen sein.
Ja.
Oder haben wir was geleistet? Ich weiß es nicht.
Also, es hat fast nur positive Aspekte. Erstens.
Es ist auch noch Sport irgendwie.
Genau. Muskelkater ist ja generell irgendwie was Gutes. Es tut zwar weh, aber du merkst, du hast was getan.
Ja.
Und das ist ja irgendwie meistens auch mit was Positivem, Körperlichem assoziiert. So, okay, ich habe Sport gemacht, es tut weh. Geil, das tut mir gut.
Ja.
Dann, es ist überhaupt was passiert. Das ist ja auch schon mal schön, dass überhaupt ein Grund war, jetzt eine Muskelkarte zu haben. Und dann, man hat sich Mühe gegeben.
Ja, und irgendwie, und auch über einen längeren Zeitraum. Und irgendwie, also, merkst du das vielleicht in der Situation gar nicht. Aber am nächsten Tag hast du nochmal so ein bisschen das Gefühl von, wow.
Ja, ja, ah, da war ja was.
Da war ja was.
Da war ja was, und das war gut.
Guck mal.
Deswegen so, spüre ich das jetzt noch.
So konkret. Können wir in diesem Podcast werden und die Metaebene verlassen. Aber das war's. Ansonsten sind wir von unserem gesellschaftlichen Tabu. Das ist das einzige Korsett, das wir uns diesen Abend noch ein bisschen anziehen.
Alles über Sexmusik. Nenne ich diese Folge. Dann bleiben die Leute auf jeden Fall bis zum Schluss dran.
Ja.
Bis zum absoluten Highlight. Guck mal, warum ist denn Sex auch das Highlight? Das gibt's doch gar nicht. Das sei doch auch was mit dieser exponentiellen Stellung.
Ja, das ist irgendwie.
Exponierten Stellung
das
von
ist der Thematik. Eine Übersteigerung, die dem gleichzeitig den Zauber nimmt und es völlig. Es ist einfach viel zu belegt von allen Seiten.
Ja. Aber trotzdem.
Viel zu unlocker.
Obwohl ich es genauso sehe wie du. Und eigentlich dafür wäre, dass sich das ändert. Werde ich nichts dafür tun.
Ich auch nicht.
Das ist nicht lange her, da habe ich genau darüber nachgedacht. Ich glaube auch tatsächlich in Bezug auf Muskelkater, wo ich so dachte, erzähl ich davon, nee, lieber nicht. Aber nu hast du die Dämme aufgemacht.
Ich habe die Dämme aufgemacht.
Und ich brach dadurch.
Ich habe Eulen nach Athen getragen.
Was heißt das?
In Athen sind super viele Eulen, man muss keine Eulen nach Athen tragen.
Ich wusste nicht, dass in Athen viele Eulen sind. Was machen die da? Studieren?
Ja.
Okay.
Da gibt es viel zu studieren.
Da gibt es bestimmt viel zu studieren. Habe ich gerade neulich drüber nachgedacht, dass ich das eigentlich genauso empfinde, wie du das vor vielen Folgen schon mal gesagt hast, nämlich, dass man das eigentlich enttabuisieren sollte, aber dass ich mich nicht traue, was dafür zu
unternehmen. Ja, so ist das.
Meinst du, so fühlen sich homosexuelle Fußballprofis?
Nee.
Nee?
Ich glaube, das ist noch ein bisschen härter alles.
Ja, schon, aber wenn sie halt so das so abwägen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die würden schon gerne was dafür tun.
Ja, dann sollen sie es doch machen.
Ich glaube, so einfach ist das nicht.
Nee, ist es nicht.
Da ist so irgendwie so eine Krake dahinter.
Völkerlich, im Jahr 2020.
Ist dir eher die griechische oder die, findest du die griechische oder die römische Mythologie geiler?
Die griechische, weil ich mich damit deutlich besser auskenne.
Jeder kennt sich besser mit der griechischen Mythologie. Ja. Was haben die gemacht? Das, waren die einfach geiler oder haben die mehr Promotion gemacht?
Vor allem war ja auch das römische Reich eigentlich viel, viel weiter verbreitet, ne? Man hätte eigentlich annehmen können, dass sich das.
Aber die Griechen, meine Güte, wollen wir mal alles über die griechische Mythologie machen?
Das musst du vorbereiten, aber gern.
Das ist so geil.
Das die ist Storys wirklich spannend.
So
das
geil. Ist super also gut. Eigentlich wäre es geil, wenn wir einfach nur. Das sind ja kurze Geschichten. Uns so drei Geschichten nehmen und einfach die Implikation all dessen, was da passiert ist, mal durchanalysieren.
Ja.
In unserem Side-Project-Podcast die griechisch beleuchteten Brüder.
Die beleuchteten Griechen. Denn wir sind genauso Griechen, wie wir Brüder sind.
Ja.
Um das Geheimnis mal an dieser Stelle aufzulösen.
Die griechischen Brüder, die beleuchteten Griechen. Die griechischen Griechen.
Okay.
Das ist der beste Name von allen, oder? Die griechischen Griechen.
Die griechischen Griechen gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Benni, es war mir eine ganz, ganz große Freude. Ich hab wirklich gerade zum jetzigen Zeitpunkt keine objektive Meinung dazu, wie das wohl für jemand Außenstehenden, der nicht du und nicht ich ist, wirkt. Es ist mir aber egal, ich hatte sehr viel Spaß.
Ich glaube, das ist die Podcast-Folge, die mir beim Aufnehmen am meisten Spaß gemacht hat.
Ja, bisher. Das ist safe, unterschreibe ich zu 100%.
Und das so weit rein in die Folge. Der Plan ist voll aufgegangen.
Total.
Den wir hatten.
Du hattest den, das ist dein Verdienst.
Ich hab mich im Plural dankbar. Versteckt, das haben wir schon häufiger.
Ja, das weil wir eine Einheit sind. Wir sind ein Team wie die Navy Seals.
Die griechischen Griechen.
Ich sind die griechischen Griechen. Vielleicht kommt da bald das Side-Project. Geil, das wäre so witzig. Das muss ja auch nichts Langes sein.
Nein,
einfach nur
so 10 Minuten pro Folge.
Genau, 10 Minuten pro Folge, völlig ernst, überhaupt. Einfach nur, ja, also ich habe mir heute Theseus ausgesucht. Der hat eine sehr interessante Geschichte.
Lass uns das bitte machen.
Wir können es machen. Ich bezahle sehr viel Geld für unseren Podcast. Wir können einen zweiten Podcast darüber anwenden. Das geht alles.
Geht das?
Das geht. No,
also abonniert die Griechen.
Also wir werden Werbung machen.
Und expect greatness.
Und was ich jetzt noch mache, das musst du aber nicht unbedingt alles auf Band lassen. Ich werde das nochmal ein Selfie von uns machen für unsere Insta-Story.
Doch, das kommt mit drauf. Ich muss mir die Haare richten für unsere Insta-Story.
Geil.
Und der rote Vorhang, Alter.
Der rote Vorhang ist gut. Achtung, 3, 2, 1. Tschüss. Ah, meine Augen. Mein Auge ist ganz brennt plötzlich. Okay. Das packe ich in die Insta-Story, wenn ihr das gesehen habt, wenn ihr die Folge hört. Herzlichen Glückwunsch, das ist von jetzt.
Es könnte auch die Folge für die Promotion in der nächsten Folge sein, die du sicherlich nicht vergessen wirst.
Die Folge für die Promotion könnte es sein, oder auch nicht.
Foto.
Wir sehen uns gar nicht, wir hören uns.
Wir sehen euch überhaupt niemals.
In zwei Wochen, weil nächste Woche gibt es keine Special-Folge.
Nein.
Fickt euch, wenn ihr das verlangt. Wir lieben euch. Bis zum nächsten Mal.
Eure Märchen.
Eure
griechischen Griechen. Die beleuchteten Rotwein, Nasen. Wie heißt das? Sekt ist Sekt. Das goldene, knallende Ding. Die flüssige.
Die Knallsoße.
Die geile, knallende, gute, sehr gute Knallsoße.
Wir sind, ja, genau.
Ja, das war's.
Bis bald.